Popkultur 66. Hallo. Hallo, Tim.
Hallo.
Ja, ich sitze hier mit Tim und wir wollen über, ja, über was eigentlich sprechen? Über E-Sports oder E-Sport. Die Frage ist, wie es eigentlich heißt. Naja, das werden wir gleich klären. Aber erstmal zu Tim. Ja, sag doch mal was über dich.
Hey, ich studiere und arbeite in Berlin und ich arbeite im Bereich E-Sports. Und das ist auch die Videospiele, um die es geht, noch ein langes Hobby von mir.
Wie lange beschäftigst du dich mit E-Sports? Oder sagen wir mal vielleicht eher mit Computerspielen, denn ich denke, das eine kommt ja von dem anderen.
Naja, das ist ein fließender Übergang, ne? Mit Computerspielen seit ich, weiß nicht, 9 bin, 10 oder so, wahrscheinlich noch jünger.
Gut, jetzt wissen wir nicht, wie alt du bist, aber...
Ich bin 23, ja.
Okay, ja, das ist ja doch eine gewisse Zeit. Aber du machst ja nicht nur, du beschäftigst dich ja inzwischen nicht nur hobbymäßig damit, sondern du gehst ja dann auch viel weiter, ne?
Ja, also ich arbeite in Unternehmen in Berlin und was wir machen ist, wir programmieren Tools, die was in meinem Fall professionellen Spielern, also Spielern im E-Sports helfen, besser zu sein.
Mhm.
Das bedeutet, ihnen Möglichkeiten gibt, sich aufs Spiel vorzubereiten, mit der Hilfe von Daten.
Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, wie das so funktioniert? Also ihr zeichnet da ja wahrscheinlich irgendwelche Spiele auf und macht dann irgendwelche Auswertungen?
Genau, also sämtliche Spiele, die es gibt, sind aufgezeichnet und verfügbar und wir bereiten die zunächst auf, die Daten, und werden die aus, überlegen, was man damit machen kann, wie man daraus neues Wissen ziehen kann, was da interessant sein kann für die Spieler. Es gibt auch, was vielleicht ein bisschen greifbarer ist jetzt, bevor wir da tiefer reingehen im, ja, im Podcast, ist, dass es das Ähnliche auch gibt für traditionellen Sport, was dann sowas wäre wie der Coach oder jemand, der sich darum kümmert, die Gegner zu scouten, zu sehen, was die so machen, was die für Strategien haben, wie die spielen. Und das ist im Grunde das, was wir machen, bloß digital.
Ja, gehen wir direkt mal ins Thema rein. Und da stellt sich natürlich die Frage, E-Sport, ja, was ist das eigentlich? Oder E-Sport. Ja, wir sprechen am erstmal darüber, wie das Ding überhaupt heißt. Das ist, glaube ich, besser.
Genau, also das ist so ein bisschen ein Meme, diese Schreibweise, weil es davon so viele verschiedene gibt und sich jeder und jeder gefühlt etwas Neues ausdenkt. Korrekt, dazu hat der Verlag vom Duden, also der Langenscheid Verlag, sogar Stellung bezogen schon, wäre großes E minus Wort,
mhm,
so wie auch in E-Mail oder U-Bahn,
mhm,
in ähnlichen Begriffen. Wobei
es einen Unterschied gibt, ne? E-Mail, das wird auch Englisch ausgesprochen.
Ja.
Während, wenn man Sport sagt, dann muss man eigentlich auch E-Sport sagen. Kann man nicht E-Sport sagen, weil Sport deutsch ist.
Ich glaube, man würde E-Sport sagen oder E-Sports.
Ja, dann wäre alles Englisch.
Ja.
E-Sports, dann ist alles Englisch.
Genau.
Sports müsste dann mit S sein, E-Sports.
Ja.
Und auf Deutsch, wenn es ohne S ist, wäre es auf Deutsch, dann müsste man auch Sport sagen, dann müsste man E-Sport sagen. Also entweder man sagt E-Sport oder man sagt E-Sports. Aber wenn man E-Sports sagt, dann müsste man, ja doch, nee, E-Mail schreibt man auch auf Deutsch anders als auf Englisch. Also Deutsch E-Bindestrich und dann müsste man das auch so schreiben. Schwierig, ja, wie der Duden ja gesagt hat. Ja, aber nach Duden ist die offizielle Schreibung E-Sport und dann müsste es auch E-Sport ausgesprochen werden. Aber ich glaube, das tut niemand. Also ich höre, wenn ich Leute höre, ich sehe immer, wie sie E-Sport sagen, was ja ganz falsch ist, weil es auf Englisch E-Sports heißt mit S. Also hilft mir aus der Patsche, was sollen wir machen? Müssen wir irgendwie jetzt...
E-Sports.
E-Sports,
ist
okay.
Korrekt, ja.
Okay.
So wie der deutsche Verband auch heißt, der ist auch der E-Sports-Verband. Ja.
Okay, ja, dann haben wir ja genug Anlass und widersprechen dann mit dem Duden.
Oha.
Ja, habe ich das so richtig verstanden.
Gewagt, okay.
Ja, so habe ich das hier verstanden. Also wir verlinken das. Dann können die Leute selber lesen, was der Duden schreibt und dann ist auch gut. Gut, dann wissen wir, wie es heißt und jetzt musst du uns erklären, was es ist.
Was ist das? Naja, ganz kurz, ganz einfach. Es ist elektronischer Sport. Das E steht für elektronisch und Sport, so wie in Motorsport oder Reitsport, Rennsport, bedeutet also der sportliche Wettkampf in Videospielen.
Mhm.
Anderes Wort dafür, was man vielleicht kennt, ist Pro-Gaming, also professionelles Spielen.
Mhm. Und Videospiele ist ja auch so ein schwieriges Wort. Da denkt man ja normalerweise, wenn man jetzt keine Ahnung von der Materie hat, Videospiele, das ist irgendwas, was man mit dem Videorekorder spielt. Aber das macht man ja gar nicht.
Na, ich sage bewusst Videospiele und nicht Computerspiele, weil Computerspiele nicht Konsolen einschließt. Und es gibt aber auch Konsolenspiele im E-Sport. Deswegen bevorzuge ich dieses Wort.
Wieder was gelernt.
Ja.
Mhm. Also Video bedeutet dann, weil es da irgendwelche Filmchen gibt. Oder weil irgendwas auf einem Bildschirm, bewegende Bilder auf dem Bildschirm.
Ein bisschen das altertümliche Wort dafür, oder? Also ich denke, Computerspiel ist auch okay, solange man betont, dass es nicht nur auf einem PC als Medium sein kann, sondern auch auf Konsolen, anderen Arten von Computern.
Ja, also ich lerne gerade sehr viel, denn ich war immer der Meinung, dass Videospiel so ein veraltetes Wort ist, was irgendwie an den Videorekorder erinnert, aber stimmt natürlich, es gibt diese Konsolenspiele und die Konsolen sind natürlich auch Computer, ja. Aber das soll halt mit eingeschlossen werden. Ah ja. Ja, und wo kommt jetzt das Sportliche dazu? Also das sind ja nicht einfach nur Videospiele, sondern man muss ja jetzt irgendwie noch Sport betreiben. Das heißt also, es muss Wettkampf geben.
Genau, es geht also um den Wettkampf in diesen Spielen.
Mhm. Und wie macht man diesen Wettkampf?
Naja, man trägt ihn untereinander aus, unter den Spielern.
Ja, aber die Spieler kommen doch jetzt nicht in einem Raum zusammen. Das ist sicherlich auch möglich, aber der Gedanke ist doch, dass das Internet noch irgendwie eine Rolle spielt.
Ja und nein, das Internet spielt eine Rolle, aber es muss es auch nicht. Also das kann auch LAN passieren oder sogar an einem Rechner. Zumindest war das früher so. Oder jetzt ist es zum Teil auch noch so, ja.
Ja gut, LAN-Partys gibt es natürlich immer noch. Ja, klar. Aber das Schöne ist ja, dass man jetzt die LAN-Partys sozusagen virtualisieren kann, weil man halt übers Internet spielen kann. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Wo man dann weltweit und ohne irgendwelche Begrenzungen spielen kann. Wir sprechen ja schon über die Geschichte, das heißt, wir können gleich in die Geschichte einsteigen. Wie ist denn das so abgelaufen? Also es muss ja irgendwelche Ursprünge geben, die wahrscheinlich im Offline-Bereich liegen. Und dann, also ich stelle mir das so vor, Offline, LAN, Internet. Aber bitte, sag du.
Ganz genau so war es oder ganz genau so ist das. Also Computerspiele oder Videospiele gibt es ja schon eine ganze Weile. Und natürlich, solange es die gibt, haben sich auch Leute versucht, darin zu messen und sich gegenseitig zu schlagen. Sei das jetzt irgendwie bei Pong gegeneinander an den beiden Reglern oder an irgendwelchen Arcade-Automaten oder so. Also selbst noch lange, lange Zeit vor dem Internet und vor den ersten LAN-Partys war das schon ein Thema.
Mhm.
Hat man das da schon E-Sports genannt? Vermutlich nicht. Der Begriff ist erst später aufgetaucht. Oder hat man das da schon so ernst genommen? Also, dass es erst in der jüngeren Vergangenheit passiert. Dann, wenn wir ein bisschen weiterreisen in der Geschichte und ja, so in die 90er oder frühen 2000er kommen, da, wo ich auch dann schon mit aufgewachsen bin, so mit dem Computer zu Freunden schleppen oder zu irgendwelchen LAN-Partys und das Wort machen, das wäre dann so der nächste Schritt. Und da ging es doch zum ersten Mal los, dass es ein bisschen größere, ernstzunehmendere Turniere gab, wo es vielleicht auch mal um kleines Preisgeld geht, was eventuell sogar schon übertragen wurde im Internet und es ein Publikum dafür gab und ein Interesse daran, wer denn jetzt der beste Spieler in einem bestimmten Spiel ist oder was sich deine Lieblingsspieler für Strategien überlegt haben. Das war natürlich noch eine extreme Nische und hatte eigentlich kein Publikum außerhalb von dieser jeweiligen sehr speziellen Szene.
Aber ich erinnere mich an die Zeit halt ganz gut, dass die Leute da losgefahren sind mit ihren unhandlich schweren Rechnern und die dann da irgendwo in der Turnhalle oder sonst wo zusammengesteckt haben, um dann ein LAN, ein Local Area Network aufzubauen, also ein Internet im Kleinen, also ein lokales Internet und dann eben da zu spielen. Also das, ich denke schon, dass man das inzwischen fast erklären muss, weil viele Leute das nicht miterlebt haben, dass es eben kein Internet gab und man die Rechner zusammentragen musste und dass eben die Rechner alle so groß und schwer waren.
Ja, ich glaube, wenn man seinen Röhrenbildschirm einmal rum durch die Gegend tragen musste, dann weiß man das zu schätzen, was man heute hat. Ja,
ja, man brauchte allerdings ja auch entsprechend große Röhrenmonitore, damit man halt auch was sehen konnte und die waren halt schwer. Je größer die Bildschirmdiagonale, umso mehr muss die Kathodenstrahlröhre nach hinten gehen, klar. Und umso schwerer wurde die. Aber auch diese Kästen mit diesen schweren Lüftern drin, also das war wirklich eine schlimme Zeit für Leute, die sich für Computer interessiert haben.
Ja, was dann auch passiert ist, dass es sich zum ersten Mal so soziale Strukturen in diesen Spielen gebildet haben.
Mhm.
Zum Beispiel kennt man vielleicht aus später dem MMOs sowas wie Gilden oder in anderen Spielen oder in demselben Kontext gibt es auch Clans.
Mhm.
Und da gab es dann zum ersten Mal den Gedanken, dass man sich in solchen größeren Gruppen misst. Und das ist natürlich auch besonders für Spiele interessant, in denen es Teams gibt, die dann gegeneinander antreten können.
Ja, ja, das ist natürlich dann interessant, wenn man so Teams aufbaut und so. Und dann gibt es natürlich tatsächlich so eine soziale Interaktion nochmal. Also auch als Gruppe interagiert man. Wann war das ungefähr? Wann ging das los?
Das in demselben Zeitraum, den ich genannt habe, würde ich sagen, so 90er.
90er.
2000er, ja.
Ja, dann kann es aber nicht mehr so lange dauern mit dem Internet. Das Internet
genau,
das in den 60er Jahren und das World Wide Web ab Anfang der 90er Jahre. Also jetzt muss man doch schon mal ins Internet gehen.
Das Internet gab es schon, aber man braucht ja auch, um ordentlich spielen zu können, eine vernünftige Leitung.
Ja.
Das hatte ja nicht jeder.
Ja, insbesondere in Deutschland.
Genau. Ja. Das hat sogar bei mir noch eine Weile gedauert, bis man darauf vernünftig spielen konnte dann gegeneinander.
Mhm.
Kommt natürlich aufs Spiel darauf an, ne?
Ja, ja.
Was das so verlangt. Genau, mit dem Internet hat sich auch hier alles verändert, denn das hat es möglich gemacht, dass jede und jeder mit jedem spielen kann und gegeneinander. Und damit erreiche ich eine viel größere Menge an Menschen.
Ja.
Und auf einmal ist das super interessant, sich Ranglisten anzuschauen oder Turniere auszutragen im Internet.
Ja, ja, nee, das finde ich natürlich auch sehr, sehr spannend, dass man da so eben plötzlich auch mit ganz vielen Menschen zusammenkommen kann und ganz viel, ja, also auch ganz viel Interaktion machen kann. Ich meine, das ist ja das Besondere. Gut, und wie ging das dann bei dir so los, so persönlich? Wann bist du dann da eingestiegen in diese Szene?
Bei mir persönlich. Also ich habe zur Schulzeit noch angefangen, ein bisschen Dota zu spielen.
Mhm, was das ist,
das
da kommen
ist,
wir noch drauf?
Da kommen wir noch dazu, ja, was das ist. Ich habe das aber die erste Zeit mehr so für mich gespielt und ja, nur ab und an mit Freunden. Und dann hat sich aber so ergeben, dass ich Freunde gefunden habe. So zum Teil waren das Leute, die ich schon kannte aus der Schulzeit oder so oder auch andere Leute, die ich im Internet kennengelernt habe. Und so haben sich dann die ersten kleinen Teams geformt oder kleinen Stacks. Ja, dann hat man vielleicht mal in der Liga gespielt oder so. Ich habe dann Stand-in gespielt in so einer, in einer kleinen Liga für ein Team. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Später bin ich selbst ein Team gescheint. Das ist natürlich alles auf mehr oder weniger schlechter Amateurebene dann erstmal. Aber ja, so kam es dann zu dieser Wende, dass ich das ein bisschen ernster genommen habe.
Mhm.
Denn ich glaube, vorher habe ich so gespielt, wie vermutlich jeder andere auch ein Computerspiel spielen würde.
Mhm.
So bloß zum Spaß und für sich. Und das ist dann eben nochmal ein zusätzlicher Aspekt.
Also wir sind jetzt eigentlich mit der Geschichte schon fast in der Jetztzeit, ne? Also
genau, ja.
Nach dem Jahr 2000 auf jeden Fall.
Genau, ja, das können wir ja überlegen, was dann so passiert ist von 2000 bis jetzt. Denn
ja.
Zum Ersten sind Computerspiele viel populärer geworden oder haben eine größere Masse erreicht. Eine viel breitere Masse.
Mhm.
Während das vielleicht noch um die Jahrtausendwende eher ein bisschen nerdig war, als es heute ist. Und gleichzeitig, während auch diese Communities gewachsen sind, ist auch das Interesse größer geworden an nicht nur den Spielen selbst, sondern der ganzen Szene darum. Und dazu gehört auch die E-Sport-Szene oder eben der Wettkampf in solchen Spielen.
Mhm.
Vor allen Dingen sind das Spiele, die viele, viele Jahre überdauert haben. Und vor allem sind das Spiele, die eine gewisse Tiefe haben, möchte ich mal behaupten.
Mhm. Was meinst du da mit Tiefe?
Eine strategische Tiefe zum Beispiel.
Mhm.
Spiele, die sich abgrenzen, die vielleicht nicht so stumpf sind, die interessant sind zuzuschauen. Spiele, die immer wieder neu sein können und sich nicht wiederholen und interessant bleiben.
Okay, also da müssen wir dann vielleicht auch nochmal drauf kommen, was Spiele interessant macht. Du hast ja jetzt hier schon ein paar Punkte genannt. Also es muss gut anzuschauen sein, es muss einen gewissen Anspruch auch an Strategie haben und so. Ja.
Genau.
Aber vielleicht besprechen wir das besser zu einem späteren Zeitpunkt, direkt am Beispiel der Spiele, oder? Ja, was tut sich denn noch? Also bessere Spiele und.
Na, bessere Spiele, würde ich nicht mal sagen. Es ist natürlich, die Technik ist besser geworden mit der Zeit, aber viele grundlegende Konzepte oder Spiele haben lange, lange Zeit überdauert und sind im Wesentlichen gleich geblieben und sehen bloß heute hübscher aus.
Mhm.
Also gerade die Titel im E-Sports sind in der Regel solche, die, würde fast sagen, zeitlos sind.
Ja, nenn doch ruhig schon mal ein paar Namen, damit man sich das besser vorstellen kann und die Leute denken, ah ja, das, also nicht so abstrakt, finde ich.
Ich denke, Counter-Strike hat jeder schon mal gehört, so. Ja. Das sollte jeder kennen. Davon gibt es natürlich diverse Inkarnationen und das wird weiterhin heute noch von einer großen Playerbase gespielt. Dann wird es sich nachher auch um Dota oder MOBAs später im Allgemeinen handeln. Was man vielleicht, das kann man, glaube ich, Echtzeitstrategie unterordnen, als gröberem Genre noch dazu. Also ja, Strategiespiele, beziehungsweise Echtzeitstrategiespiele.
Also keine Angst. Das sind
die beiden Größen.
Wir schauen uns die noch heute alle genauer an. Also für die Leute, die jetzt denken, oh, was redet der da? Also diese Abkürzungen MOBA, Dota und so, das kommt alles noch, also keine Sorge. Ja, was ist jetzt, gibt's noch nach 2000?
Was noch passiert ist, ist, dass diese Szene kommerzialisiert wurde.
Ah, okay.
Möchte ich sagen. Und zwar gab es vielleicht zuerst bei so einem Turnier mal eine Tastatur in einem Maus zu gewinnen oder sowas, wenn man irgendeinen Sponsor gefunden hat dafür. Aber da das Ganze so ins Rollen geraten ist, sind natürlich dann auch viele, viele Werbeträger, Organisationen aufgesprungen und das Ganze hat sich aufgeblasen zu dem, was es heute ist, was auf wirtschaftlicher Ebene vergleichbar ist mit traditionellen Sportarten. Mhm. Also so, dass es tatsächlich möglich ist, in dieser Branche zu arbeiten oder als Spieler davon zu leben.
Aber muss es nicht, bevor es jetzt Firmen gibt, die da drin arbeiten, na gut, also es muss erstmal die Firmen geben, die Spiele entwickeln. Aber dann muss es doch auch irgendwie Vereine oder Strukturen geben, dass überhaupt so Turniere stattfinden können. Die müssen doch dann auch irgendwie entstanden sein.
Ja, das habe ich ja schon angeschnitten. Das kam praktisch aus dem Bestreben der Einzelnen oder der Communities erstmal. Und ja, man könnte, was kann man dazu sagen, vielleicht die in Deutschland oder Europa und später weltweit die ESL, Electronic Sports League, gegründet wurde. Und viele ähnliche Veranstalter auch sich dem angenommen haben, solche Turniere zu veranstalten.
Mhm.
Ja. Sowohl online als auch LAN und das auch zu übertragen. Dann geht es natürlich auch um die Übertragungsrechte später.
Genau.
Und das konnte man dann zunächst alles im Internet schauen. Mittlerweile kann man das sogar im Fernsehen sehen.
Wo kann man das im Fernsehen sehen?
In Deutschland war letztes Jahr, glaube ich, eine der ersten Übertragungen auf Sport 1 zum Beispiel. Und in Deutschland ist da ein bisschen hinterher, muss man leider sagen. Selbst für Europa oder selbst für den Westen. In anderen Ländern ist das schon gang und gäbe, dass die größeren Turniere da übertragen werden im Fernsehen.
Und wo gucke ich sie im Internet?
Im Internet schaut man die in der Regel auf Twitch. Es sei denn, eine andere Seite hat die Rechte darauf.
Twitch, das müssen wir
Twitch.tv, ja.
Das müssen wir dann auch noch verlinken. Ja. Ja. Was ist denn DreamHack?
DreamHack habe ich verlinkt, weil das eine der größten und bekanntesten oder sogar die größte LAN-Party ist. Und auch ein Turnier. Also dort wird auch ein Turnier ausgetragen und die gibt es immer noch.
Ah ja. Das ist also eigentlich nur so eine LAN-Party.
Genau, aber die zeigt auch so ein bisschen auf, wie das von diesem Amateursport sich entwickelt hat zu einem professionellen Sport. Denn das hat mal angefangen als so eine große Halle voll Kiddies mit ihren Röhrenbildschirmen.
Verstehe. Ja,
und heute ist es ein richtiges Festival oder so eine Messe praktisch.
Ja. Okay, dann wissen wir auch, wo wir das sehen können. Twitch.tv, ja. Ich sehe gerade schon, das lädt hier nur mit Mühe, weil da so viel, da wird so viel Zeugs mitgeladen, was ich hier alles gesperrt habe.
Adblock.
Naja, Google Ad Service und so und naja. Das geht bei mir erstmal, wird bei mir erstmal gesperrt. Und es geht aber nur, wenn man da alles Mögliche dazu schaltet. Das ist etwas nervig. Na gut, so ist es halt. Ja. Ja. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ich mach das, diese Seite ist überfordert mich. Ich mach das mal wieder aus. Ja, gut. Aber die Information ist natürlich auf jeden Fall wichtig, dass die Leute wissen, wo man sich sowas anschauen kann.
Genau, da kann man auch gerne mal einfach draufklicken und auf ein beliebiges Spiel und mit ein bisschen Glück oder sogar sehr wahrscheinlich wird gerade was übertragen, wenn man sich
sowas, ich habe gerade schon gesehen,
gerne mal anschauen möchte.
Und dann habe ich es erstmal gestoppt, damit hier nicht die Ressourcen alle verbraucht werden. Wir brauchen noch ein bisschen Ressourcen für den Podcast. Ja, gut. Dann sind wir ja eigentlich schon in der Jetztzeit angekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Dann können wir doch mal sagen, wie das jetzt aussieht. Also da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wer sind denn die Leute, die sowas dann professionell spielen?
Wer ist das? Das sind Spieler, die vermutlich mal so angefangen haben wie du und ich und die irgendwann diesen Sprung geschafft haben.
Mhm.
Und da das Ganze noch recht jung ist, ist das, glaube ich, eine sehr durchlässige Szene, wenn man das vergleicht mit professionellen Spielern in anderen Disziplinen.
Also wenn ich jetzt ein bisschen trainiere, der eine Spieler hat ja gesagt 6 Stunden am Tag, und dann mache ich das 3 Monate, dann bin ich fit und kann Profi werden?
Nein.
Ach, schade.
Mit durchlässig meine ich nicht, dass es einfach ist. Das ist nämlich leider das Gegenteil von einfach. Denn wenn es einfach wäre, also dann würden wir von den vielen Millionen Spielern. Ne, aber so ist es natürlich nicht. Mit durchlässig meine ich, dass die Möglichkeiten da sind, für jeden wirklich diesen Durchbruch zu schaffen, wenn man dann gut genug ist. Also um dahin zurückzukommen, was ich zum Beispiel gemacht habe, das ist diese Liga, die wir gespielt haben, ist Join Dota League. Das ist also eine Dota-Liga. Und da gibt es verschiedene Divisionen. Und wir haben irgendwann angefangen in der niedrigsten, der Starter Division, und uns dann hochgearbeitet, bis wir auf dem Niveau angekommen waren, wo wir uns wohlfühlen, wo die Gegner so gut sind wie wir in etwa. Wenn man jetzt natürlich noch besser ist und noch weiter aufsteigt, dann kommt man irgendwann in die allerhöchste. Und dann kann man natürlich richtig absahen.
Also man startet eben immer als Pro, als Amateur und dann ist man irgendwann so gut, dass man Geld bekommt.
So ähnlich. Also wenn man sich jetzt einen Werdegang von einem durchschnittlichen oder beispielhaft von einem Spieler anschauen.
Wir haben das ja hier verlinkt. Da gibt es ein Video, da kann man sich da.
Genau, also
das anschauen.
Genau, ich habe auch ein Video verlinkt, das ist so eine kleine Dokumentation oder eine Biografie, davon gibt es sogar eine ganze Serie, wenn man sich noch mehr anschauen will. Das sind nur so kurze Videos über einen Spieler und was die motiviert und wie es dazu gekommen ist. Aber jetzt allgemein würde ich das so beschreiben, dass es als Hobby beginnt oder als Leidenschaft. Und ja, man merkt dann ja doch recht schnell, ob man Talent hat. Und die Intelligenz dafür besitzt. Und dann spielt man eine Weile auf einem amateurhaften Level und erreicht vielleicht irgendwann den Punkt, wo sich die Frage stellt, möchte man jetzt vielleicht einem seriösen Team joinen oder möchte man Vollzeit damit verbringen, zu trainieren und das Spiel zu spielen mit seinem Team, wenn die Hoffnung da ist, dass man davon leben kann oder dass man das erreichen kann damit. Und ja, da ist es natürlich oft eine schwierige Frage, wenn man dann eventuell sogar noch in einem Alter ist, wo man Ausbildung macht, studiert oder sogar noch zur Schule geht, ob man das hinten anstellen möchte für eine Karriere, die nicht vermutlich nicht so sicher ist.
Ja.
Und ja, wenn man diesen Sprung schafft, und dann kann man sich ein professioneller Spieler nennen. Die Definition professionell ist ja, dass man damit davon leben kann auch.
Ja.
Genau.
Kann man denn davon, wie sind denn da so die Einnahmen?
Wie sind davon die Einnahmen? Dazu habe ich sogar Zahlen. Also das habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Das ist die Seite eSports Earnings. Da kann man sich anschauen, was so verdient wird von Spielerseite. Pro Spiel, pro Spieler, was pro Turnier, einfach um solche Größen mal zu sehen. Aber davon sollte man sich auch nicht beeindrucken lassen oder erschrecken. Denn die Zahlen sind sehr groß, aber das hat auch einen Beigeschmack. Also ich nenne mal die Top 5 Spiele und wie viel Geld da so verdient wurde in den vergangenen Jahren.
Ja.
Das ist bei Dota sind das 140 Millionen, also US-Dollar, in Counter-Strike 53, in League of Legends auch knapp über 50 und dann folgen noch StarCraft mit 26 und Heroes of the Storm mit 13 Millionen. Und das teilt sich immer auf so viele hundert bis wenige tausend Spieler. Wobei das ein bisschen willkürlich ist, wo da der Cut ist. Was ist nicht mehr ein professioneller Spieler und was ist dann nur noch Amateur? Also 10 Euro habe ich auch schon gewonnen, bin ich deswegen professioneller Spieler wahrscheinlich nicht.
Also man muss schon irgendwie hart davon leben können. Also das sonst ist man kein Profi.
Aber genau,
wenn man einen anderen Beruf hat und macht das nebenher, wie ich das Podcasten, dann ist das natürlich eine Amateurangelegenheit. Klar, Profi ist nur, wenn man wirklich davon lebt.
Genau. Und das sind jetzt die Verdienste von Turnierpreisgeld, was natürlich nicht die einzige Einnahmequelle ist von Spielern. Das kann bis in die Millionenhöhe gehen für ein einziges Turnier. Vorausgesetzt, man gewinnt das Turnier natürlich. Es gibt aber auch, und das ist jetzt eben die Schattenseite davon, ein starkes Gefälle. Sowohl innerhalb von den Turnieren an sich, als auch von der ganzen Szene. Das heißt, die Creme de la Creme verdient vielleicht sehr viel. So, da kann sich jemanden vielleicht sogar einen Mercedes leisten. Oder zwei oder drei. Dann gibt es ein bisschen größeren Satz, die so mehr oder weniger gut davon leben können, aber die auch Angst haben, weil sie müssen ja auch konstant Leistung bringen. Und dann gibt es einen großen, großen Bodensatz, die ja in Unsicherheit leben, weil sie nicht wissen, ob sie jetzt mit leeren Händen nach Hause gehen vielleicht sogar oder so viel Geld verdienen, dass sie die nächsten Monate oder das nächste Jahr davon leben können. Und ja, das ist eben auch eine Problematik, die noch daran liegt, dass diese ganze Szene doch noch in den Kinderschuhen steckt und noch nicht so organisiert ist. Es gibt auch keine Interessenvertretung von den Spielern so richtig.
Ja,
also was die anderen Einnahmequellen, die man so als Spieler haben könnte, wäre, wenn man eine Organisation hat oder ein Team, was einen zahlt. So, dass man einen Kompromiss macht mit der Organisation, okay, ihr stellt mir Haus und Essen und Equipment zur Verfügung und zahlt noch eine gewisse Summe monatlich und dafür kriegt ihr einen Anteil von meinem Preisgeld oder dafür dürft ihr mit mir Werbung machen für Produkte oder solche Sachen. So sähe dann ein Deal aus. Und das würde dann, das ermöglicht dann natürlich dem Spieler eine gewisse finanzielle Sicherheit im Vergleich zu Selbstständigkeit oder abhängig sein nur von Preisgeld.
Ja, klar. Ja.
Das ist aber auch sehr verschieden von Spiel zu Spiel und Land zu Land und so. Also das ist dann, möchte ich noch dazu sagen.
Von Land zu Land, hier machen wir es auf Deutsch. Das heißt, wir sind natürlich schon so ein bisschen an der Situation in Deutschland interessiert. Allerdings stelle ich mir die Lage in Deutschland nochmal besonders schwierig vor, weil einfach hier Technik und Neues und überhaupt die Anerkennung von E-Sport wahrscheinlich verhältnismäßig schlecht ist.
Ja.
Hast du ja schon erwähnt. Ja. Ja, gut, interessant auf jeden Fall. Und auch interessant, dass man da schon auch dass es offenbar von verschiedenen Leuten sehr ernst genommen wird, denn sonst wäre ja nicht so viel Geld im Spiel. Vielleicht kannst du tatsächlich noch mal aus der Tabelle so ein, zwei Zahlen nennen, weil, die Leute, die das jetzt hier zum Beispiel unterwegs hören, die können nicht schlecht klicken, dass du vielleicht noch mal rauszitierst, was man da so mit welchen Summen man da so rechnen kann.
Es gibt noch einen Berliner, zum Beispiel, und jetzt von Deutschen sprichst, der hat letztes Jahr in Seattle mit seinem Team, glaube ein bisschen mehr als 10 Millionen gewonnen.
Ah ja.
Ja, das war der erste Platz.
Mhm. Ja. Ja. Ja, ja.
Und ja, aber das kann auch runtergehen bis zu wenigen tausend Dollar oder Euro bei kleineren Turnieren, sodass es sich gerade so lohnt, die Flugtickets zu decken, Hotels zu zahlen, Essen und so weiter. Ne?
Eine Menge, ne? Ja. Muss man ja auch. Ja, ja. Naja.
Also man muss auch sehen, es gibt eine große Anzahl von Spielern, die sich eben in dieser Grauzone bewegen, wo sie davon keinen Gewinn bringen oder wo sie vielleicht noch zu Hause wohnen oder sogar noch einen anderen Job haben oder sowas und sich davon nicht finanzieren. Ja. Aber trotzdem in dieser Szene sind.
Also hier unter den Top-Spielern auf der Earnings-Liste gibt es einen aus Deutschland. Kuroki, allerdings genau. hat er einen japanischen Namen. Takasomi. Kuro Takasomi. Das muss der wohl sein. 40.000 Euro hat er kürzlich gewonnen. Wenn man hier der Auflistung Glauben schenken darf. Und die vier Top-Spieler sind Chinesen.
Ja.
Boah.
Also die topverdienten Spieler sind in der Regel Dota-Spieler, weil das Spiel ist, in dem das meiste Geld fließt. Und das sind dann meistens die Weltmeister oder Weltmeister aus vergangenen Jahren.
Ah ja. Und da ist China so stark.
China ist stark, ja, aber nicht dominierend. Also gleichermaßen wie Europa oder
was das Verdienst angeht.
Das sind Verdienst angeht, ja.
Also sieht das anders aus. Ja, auch interessant, hätte man gar nicht so gedacht. Ja. Ja, also China scheint doch irgendwie das Land der Zukunft zu sein. Tja, ja, nicht schlecht. So, ja. Wie sieht dann der Alltag von so einem Spieler aus?
Also wie sieht der Alltag aus?
Er muss trainieren und er muss irgendwie auch spielen und ja.
Ja, das ist ganz interessant. Also man stellt sich das vielleicht ganz nett vor. So, ja, man kann daddeln als Beruf, aber ganz so angenehm und einfach ist natürlich nicht. Zunächst mal bedeutet das meistens, dass man viel von zu Hause weg ist, vielleicht sogar ganz. Vielleicht mit seinem Team zusammen wohnt in einem Teamhaus oder bei der Organisation. Das bedeutet natürlich, dass man, ja, wie schon angesprochen, Beruf oder Ausbildung, Freunde und Familie zurücklässt. Kürzer oder länger. Und ja, was macht so ein Spieler? Natürlich trainieren sie.
Ja.
Spielen Scrims gegen ihre Gegner. Also Trainingsmatches gegen andere Teams, verabreden sich mit denen. Es geht auch viel darum, Teambuilding zu machen. Das ist auch ein Grund, warum man zusammen wohnt und zusammen reist. Denn, also das gilt jetzt vor allen Dingen für den Teamsport. Es gibt auch Individualsport im E-Sport als Nische, aber im Teamsport ist es sehr, sehr wichtig, dass da eine Harmonie ist. Dazu komme ich später nochmal. Und dass man miteinander auskommt. Dann ist es natürlich nicht so, dass man dass den ganzen Tag nur Computer gespielt wird. Das war früher so ein bisschen die Annahme, dass das der Weg zum Erfolg ist. In Korea, was so vermutlich das Land ist, wo die E-Sport-Szene als erstes richtig geboomt ist oder am größten ist oder vielleicht am größten war, vielleicht auch noch ist, vermutlich auch noch ist. Dort war man am Anfang oder lange Zeit der Meinung, dass man einfach den ganzen Tag spielen muss und dann wird man besser. Kann man sich natürlich überlegen, dass das vermutlich nicht so gesund ist und schlau.
Ja.
Denn ja, ein gesunder Geist, gesunder Körper gehören zusammen. Deswegen
wird
heute auch ordentlich aufgepasst, dass die Spieler sich vernünftig ernähren, dass es ihnen auch sonst gut geht und an nichts mangelt, dass sie was unternehmen. Da ist also ein ganzer Stab an Leuten außenrum, die sich darum kümmern. Mhm. Wo wie, kann man sich genauso vorstellen wie, was weiß ich, die deutsche Fußballmannschaft, die dann einen Manager hat und einen Coach und einen Trainer.
Ja.
Und die auch solche Unternehmen und Pläne haben.
Mhm. Ja, klar. Ja, nee, das ist klar. Wenn das richtig Profisport wird, dann muss man natürlich auch Trainer haben und also Coach ist ja Trainer und eben auch Gesundheitsleute und so. Ja, ganz klar. Mhm. Ja, ja. Gut, also die wenn wir jetzt also ungefähr wissen, wie die Spieler leben, dann können wir ein bisschen mehr, ja, sollte man dann, ja, können wir vielleicht mal sprechen über die unterschiedlichen Genres. Da gibt es ja möglicherweise auch unterschiedliche, da unterscheidet sich das Spielen und möglicherweise dann ja auch das Trainieren.
Genau. Was sind so die wichtigen Genres? Das klingt genau auch ein bisschen an die Frage an, was macht denn ein Spiel E-Sports tauglich? Was ist denn der Unterschied zwischen, also wann ist denn ein Spiel E-Sports und wann ist es einfach nur ein Spiel?
Mhm.
Also die großen Genres sind, wie ich schon gesagt habe, Echtzeitstrategie und darunter MOBA.
Mhm.
Was ich gleich kurz erkläre und nachher nochmal ein bisschen
das
ausführlicher.
Ist vielleicht am besten.
Ja, so machen wir es. Dann Shooter, die sicherlich jeder kennt. Und als drittes großes würde ich nennen Sportsimulationsspiele, sowas wie FIFA zum Beispiel, Fußballspiele, Rennspiele und sowas. Aber das ist deutlich kleiner in der Dimension als die ersten beiden Beispiele.
Mhm.
Dann ist der E-Sport heute natürlich auch sehr attraktiv geworden für Spieleentwickler. Denn wenn mein Spiel, was ich verkaufe, eine E-Sport-Szene hat, bedeutet das ja auch, dass die Spieler aktiv das Spiel spielen, dass das Spiel lebendig bleibt und dass ich damit Geld verdienen kann. Das heißt, heute sind Publisher und Entwickler daran interessiert, dass Spiele E-Sports tauglich sind oder versuchen das zumindest.
Mhm.
Und die versuchen das oft auch in so eine Richtung zu pushen.
Ja.
Wie sich aber meistens herausstellt, kann man sich das nicht aussuchen. Und es ist wichtiger, ein gutes Spiel zu machen, als Turniere zu veranstalten. Also meistens, wenn sowas geschieht und dann versucht ihr so eine Szene aufzubauen, dann veräppt das einfach, weil das Interesse dann nicht da ist. Also diese Spiele, die so populär sind, dafür gibt es schon einen Grund dafür.
Mhm.
Warum die so lange Zeit überdauert haben und immer noch so eine unglaublich große Spielerzahl haben.
Mhm.
Ja, dann gibt es, wie ich schon gesagt habe, Team-Spiele und Spiele, die man einzeln gegeneinander spielt. Einzeln wäre ein Beispiel FIFA zum Beispiel. Das kann man eins gegen eins spielen, kann man auch, glaube ich, mit mehreren Leuten gegeneinander spielen. Und sonst sind die meisten Titel eigentlich teambasiert. Was auch nochmal eine interessante Dynamik bringt, sowohl für den Zuschauer als auch für die Spieler selbst. Ist wesentlich interessanter, ein Team zu verfolgen als einen einzelnen Spieler. StarCraft hätte ich fast vergessen. StarCraft ist natürlich auch ein Individualsport, da spielt man auch eins gegen eins.
Mhm.
Oder Warcraft, ja.
Ja, ja. Ja. Okay, gut. Ja, was macht denn jetzt diese Faszination der verschiedenen Genres aus und worauf kommt es da an?
Genau, was ist denn der Reiz an diesen Spielen und warum sind die so interessant?
Ja.
Das ist natürlich jetzt eine sehr eher persönliche Antwort von mir, aber ich versuche die Frage mal so gut, wie ich das kann, zu beantworten. Also, wenn ich so ein Spiel vergleiche mit zum Beispiel anderen Denksport-Titeln, die man so kennt wie Schach oder Poker, also analogen Spielen. Was auch zu einer interessanten Frage noch führt, ist, wenn ich Schach am Computer spiele, ist es dann ein E-Sport? als Simulation.
Ja, ja. Stimmt, okay. Das ist eine gute Frage, ja.
Es gibt also, was ich sagen möchte, ist, es gibt im Vergleich dazu eine unverhältnismäßig größere Anzahl an Variablen. Also gibt es eine, es gibt eine unverhältnismäßig große Anzahl an Board States, wäre der Begriff dafür, was wieder wie oder Game State, wie das Spiel zu einem Zeitpunkt aussehen kann. Mhm. So beim Schach gibt es eine begrenzte Anzahl an Feldern und eine begrenzte Anzahl an Figuren und die können so oder so stehen.
Mhm.
Ja, das ist natürlich, bietet genug Möglichkeiten, dass man ein ganzes Menschenleben lang Schach spielen kann und vermutlich kein Spiel dem anderen gleicht.
Ja. Ja.
Und das Spiel bleibt weiterhin interessant. Genauso kann man sich das vorstellen, auch bei diesen Computerspielen, nur in einer noch viel, viel größeren Vielfalt. Also ich werde nicht zweimal dasselbe sehen, nicht mal die ersten 5 Sekunden von einem Spiel.
Mhm.
So. Nicht mal, wenn es beginnt. Also das erfordert, das schließt daran an, das erfordert eine enorme kreative Kreativität, eine kreative Intelligenz.
Ja.
Also ich kann diese Spiele nicht auswendig lernen. Ich kann mir nicht irgendwie einen Plan überlegen und nach dem immer spielen. Das wird nicht funktionieren.
Mhm.
So, vielleicht, ich weiß nicht, nochmal zu diesem Vergleich. Ich mag diesen Vergleich zwar selbst nicht, Schach damit zu vergleichen, aber Schach ist eben ein Spiel, was jeder kennt.
Ja, ja.
Deswegen bietet sich das an. Bei Schach gibt es ja Eröffnungen. Mhm. Eröffnungen, mit denen man auf andere Eröffnungen reagieren kann. Sowas.
Genau, ja, ja.
Das ist ja schon recht festgefahren.
Mhm.
Da tut sich ja weniger. Hier ist es so.
Ja, aber das ist nur bei den Eröffnungen. Später
genau.
Gibt es so viele Möglichkeiten, dass da auch nie sich was wiederholt. Denn selbst wenn du tatsächlich mal die gleiche Aufstellung hättest, was schon selten genug ist, die schon vorher mal war, sobald du dann da eine Figur bewegst, gibt es natürlich wieder unendlich viele Möglichkeiten und dann ist die nächste Position wieder komplett anders als die du vielleicht schon mal hattest.
Genau. Das möchte ich zurücknehmen. Ich möchte auch gar nicht Schach beleidigen. Ich mag Schach selbst sehr gerne.
Musst du nicht. Also ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, dass nur die Eröffnung halt so ein bisschen sich wiederholt. Ich glaube fast, das ist sogar das Interessante. Ich muss mal einen Podcast über Schach machen. Das Interessante am Schach, dass man am Anfang sich sozusagen auf einem bekannten Terrain befindet, aber schon nach 2, 3 Zügen verlässt man das.
Ja.
Und je weiter das Spiel fortschreitet, umso unvorhersehbarer ist es.
Genau, so ein bisschen so ähnlich ist es da vielleicht auch, könnte man sogar sagen, ja. Aber was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass es sehr wichtig ist, diese Fähigkeit zu haben, quer zu denken und Decision-Making ist das Stichwort. So Entscheidungen auch unter Umständen sehr schnell zu treffen, von denen man vorher, dem man nicht nach einem Rezept folgen kann.
Mhm.
Also was im einen Spiel oder in der einen Situation völlig schwachsinnig ist, kann in einem anderen Spiel gewinnend sein.
Ja.
Ja, und das ist, was diese Spiele so interessant macht, denn das macht sie, das gibt ihnen einen Wiederspielwert.
Mhm. Ja.
Und das macht sie auch interessant anzuschauen, denn es ist so, dass jeder Spieler, jede Spielerin, jeder Spieler bringt auch eine persönliche Note in das Spiel und hat vielleicht einen eigenen Ansatz, mit solchen Problemen umzugehen oder auf Ereignisse und wie der Gegner spielt, zu reagieren.
Mhm.
Es ist also möglich, sich sehr vielfältig auszuleben, was das Gameplay und solche Strategien angeht. Also, um noch ein drittes Mal den Vergleich anzuholen, das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie, was ich für Möglichkeiten habe, dass ich beim Schach ein Attentat verübe auf eine gegnerische Figur zum Beispiel.
Mhm.
Oder dass ich vielleicht einfach abwarte, weil ich weiß, dass meine Ökonomie besser ist als die des Gegners und meine Figur oder meine Figuren ausrüste und sozusagen auf den richtigen Moment warte. Oder dass ich mich so bewege, wo mich der Gegner nicht sieht. dass ich vielleicht mir von vornherein einen Vorteil verschafft habe in der Art und Weise, wie ich meine Figuren ausgestattet habe oder welche ich ausgewählt habe. Oder dass ich auch damit spiele, wie mein Gegner denkt, mit Psychologie, mit Aufmerksamkeit.
Ja.
Und ja, das sind alles Sachen, die da reinspielen.
Ja, klar, natürlich. Das ist, ja, also man muss da schon, es geht nicht nur darum, einen schnellen Daumen zu haben.
Genau, wenn man vielleicht das zusammenfassen möchte, dann sind die Skills, die ich dafür brauche, sind also natürlich ganz einfach sowas wie Konzentration und Reaktion, aber das ist sehr überschätzt, glaube ich. Also es ist nicht so, dass es darum geht, möglichst schnell klicken zu können oder sich möglichst gut auszukennen in einem Spiel. Es ist ein gewisses Level davon, braucht man, aber das kann man sich recht schnell aneignen. Und danach geht es weitgehend um solche Skills wie vorausschauendes Denken, Taktik und Strategie, Entscheidungen treffen, sich orientieren auch, in einem Raum orientieren. Ja.
Naja, klar.
Also das Wichtigste zu betonen. Es gibt, glaube ich, oft dieses Missverständnis, dass es darum geht, einfach ganz schnell zu klicken oder möglichst schnell zu sein und zu reagieren. Das ist nicht der Fall.
Naja. Ja, das hat mich immer selber frustriert bei Computerspielen, dass ich eben nicht so der schnelle Klicker bin. Und mir liegen halt dann Spiele näher, wo man eben nicht schnell klicken muss.
Genau, das ist natürlich auch von Genre zu Genre verschieden. Wenn ich jetzt einen Shooter spiele, dann sollte ich schon, also da geht es dann doch auch darum, die Reaktion zu haben und den Trigger zu klicken zur rechten Zeit natürlich.
Ja, ja.
Das stimmt schon.
Also ich finde schon auch, Zeit ist, glaube ich, schon, also sollte man nicht unterschätzen. Also ich, also so Computerspiele, wo man ewig überlegen kann, was man eigentlich machen will, das finde ich auch nicht gut. Also ein bisschen sollte schon die Zeit eine Rolle spielen. Und aber wenn man ständig, also nur ganz schnell klicken muss, ich bin halt nicht der Schnellste, dann ist das für mich doch eher frustrierend. Ja, also ich spiele also sehr wenig, aber ich hatte vor einiger Zeit habe ich tatsächlich mal was entdeckt, was ich faszinierend fand zum Spielen. Das war Mini-Metro.
Oh, Mini-Metro.
Wo man so kleine U-Bahnen baut. Und da ging es auch ein bisschen um Zeit.
Ja.
Denn wenn zu viele Wagen, also zu viele Passagiere auf einer Linie nicht abgeholt wurden, dann wurde es unangenehm. Ne? Da musste man halt da irgendwie noch eine Ausweichstrecke bauen und so. Also das fand ich sehr angenehm, weil man das auch in Ruhe spielen konnte.
Da fühlt man sich wie die BVG.
Ja, genau. Konnte den Berliner Metrosystem
bauen. Schönes Spiel, das kann ich auch nur empfehlen.
In schön. Muss ich mal verlinken.
Ja.
Ja, gut, aber das ist ja kein Spiel, was man jetzt in Teams spielen kann. Ach ja, Teams. Was gibt es denn da für Teams? Da gibt es doch sicherlich auch Teams mit Fanbase und so. Also ich könnte doch zum Beispiel auch, statt jetzt selber zu spielen, kann ich mich ja für ein Team begeistern und dann die Fahnen des Teams schwingen.
Genau. Das ist schön, dass du das sagst, denn daran kann ich anknüpfen. Denn im Kontrast zu der Geschichte, dem, was ich vorhin gesagt habe, ist es heute auch so, dass viele Leute den Sport schauen oder Teams und Spieler haben, die sie unterstützen, aber selbst gar nicht spielen. Also so wie man Olympia schaut oder Fußball, unter Umständen selbst gar nicht im Verein spielt oder überhaupt gar nicht Fußball spielt, sondern nur auf der Couch sitzt. Ne? Das ist also auch, was es heute gibt, was vorher nicht so war, da das Publikum meistens selbst die Spieler selbst waren. Ne? Okay, also um auf die Teams zu sprechen zu kommen, da haben sich Teams und Clans gebildet in der Anfangsphase und das ist mit der Zeit immer ein bisschen professioneller geworden, Mittlerweile gibt es richtige große Multigaming-Organisationen, die also Teams und Spieler unter Vertrag haben in verschiedenen Spielen oder sogar mehrere Teams. Und ja, große Werbepartner haben oder sogar eigene Produkte, eigenes Merchandise und Ähnliches verkaufen. Es gibt auch weiterhin Spieler und Teams, die eigenständig sind, die sich also nicht abhängig machen wollen von irgendeiner Organisation, die sagen, wir möchten zum Beispiel unsere Gewinne 100% selbst einheimsen. Das ist auch weiterhin eine Problematik.
Ja.
Und ja. Und diese Teams treten dann je nach Titel, das ist jetzt auch wieder verschieden von Spiel zu Spiel, in Ligen und Turnieren gegeneinander an. Und die wiederum sind meistens organisiert in einem größeren Kontext von dem Publisher bzw. Entwickler der Spiele selbst.
Mhm.
Was auch ganz interessant ist, wenn man sich das mal überlegt, was ist eigentlich für eine Situation ist. Da gab es gerade letzte Woche in Dota zum Beispiel einen Aufschrei. Denn es ist nicht so, dass diese Spiele einfach existieren und ein Wettkampf ausgetragen wird von einer neutralen dritten Partei, sondern die Partei, die die Wettkämpfe austrägt, im Großen und Ganzen, ist gleichzeitig auch der Akteur, der sich um das Spiel selbst kümmert und das ändert, der auch ein finanzielles Interesse an dem Spiel hat. Das führt natürlich zu enormen Konflikten an einigen Stellen. Zum Beispiel, was jetzt passiert ist, ist, dass das Spiel gepatcht wurde während einem Turnier.
Ah ja.
Und da wurde an Zahlen gedreht und Sachen verändert. Das finden natürlich dann manche Leute, die in diesem Turnier spielen, nicht so besonders lustig, wenn es da zum Teil um viel Geld geht oder da ging es genau um die Qualifikationen für die Weltmeisterschaft.
Mhm.
Also das müsste man sich so vorstellen, wie wenn, ich weiß nicht, die Fußball gespielt wird und in der Halbzeit sagt jemand, okay, jetzt stellen wir aber die Pfosten einen halben Meter weiter auseinander oder ich weiß nicht, der Elfmeterpunkt wird verschoben oder sowas. Oder ihr dürft jetzt mit 12 Spielern spielen auf einmal.
Ja.
Und diesem Wandel unterliegen diese Titel immer und immer wieder.
Mhm.
Im Großen und Ganzen bleiben sie sich treu. Die Genres oder die Richtung, die Titel vorgeben, ist eigentlich seit vielen, vielen Jahren, also seit über 10 Jahren bei den meisten, dieselbe. Aber es gibt immer wieder diese Tweaks und Patches oder dass mal ein Spiel neu aufgelegt wird oder dass es eine Variation von einem Spiel gibt. Also im Vergleich zu anderen Sportarten gibt es diesen Wandel. Da kann man nicht genau sagen, ob das, also vermutlich wird das so bleiben, möchte ich mal annehmen, aber vielleicht geht das auch ein bisschen zurück. Was auch eben daran liegt, dass die Disziplinen an sich noch recht jung sind. Und nicht ganz ausgereift, dass man da oft noch dran fallen musste, dass es fair ist oder interessant.
Ja, ja. Du hast in unseren Notizen gleich schon ein Team genannt, Team Liquid.
Ich habe Team Liquid genannt, ja, das habe ich aus einem ganz anderen Grund genannt. Und zwar, was ich noch sagen möchte, ist, dass man, was auch interessant ist, diese Teams. Wir befinden uns hier erstmal im Internet, wenn wir anfangen zu spielen. Und was bedeutet das? Bedeutet, dass ich mich nicht in unmittelbarer Nähe befinden muss mit den Leuten, mit denen ich spiele.
Ach so.
Und ja,
stimmt.
Dadurch ist ein Attribut von Sport und auch Wettkämpfen erstmal aufgehoben.
Mhm.
Nämlich, dass ich mich messe im Rahmen von meiner Herkunft, also von Städten und Ländern oder und Vergleichbarem. Und die gibt es auch. Davon gibt es jetzt so eine Renaissance von solchen Teams. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wird das gewollt. Also es gibt jetzt sehr wohl Teams, die zum Beispiel einen Städtenamen im Team haben.
Mhm.
Und es gibt auch ein Interesse daran, von den Szenen in einigen Ländern ein Team zu haben, was sie unterstützen können.
Ja.
Zum Beispiel gibt es kaum richtige deutsche Teams in den meisten Titeln. Und das ist was viele, viele deutsche Fans nicht so gut finden, weil sie dann niemanden haben, den sie anfeuern können. Oder sich das vielleicht wünschen würden. Ne? Aber in anderen Ländern zum Beispiel, es gibt klassischerweise rein koreanische oder rein chinesische Teams. Und da ist auch ein unheimlicher Nationalstolz dabei.
Ja.
Und eine Repräsentation des Landes.
Naja, klar.
Genau. Ich habe hier mal ein paar Teams aufgeschrieben aus der Overwatch League.
Mhm.
Overwatch ist ein bisschen jüngerer Shooter von Blizzard. Da gibt es zum Beispiel die Seoul Dynasty oder Boston Uprising, London Spitfire in dieser Liga, in der ersten Liga von Overwatch. Also da wird sehr Wert darauf gelegt, die auch das noch mit reinzubringen. Warum ich jetzt Team Liquid genannt habe, ist als Gegenbeispiel, aber auch als Positivbeispiel, denn in Team Liquid, dafür muss ich einmal die richtige Seite finden, wo ich das aufgeschrieben habe. Genau, in Team Liquid sind ein Finne, ein Jordanier, ein Bulgarier, ein Libanese und ein Deutscher. Der Deutsche ist der vorhin schon genannte Kuro aus Berlin. Und die fünf Jungs haben sich irgendwie gefunden und spielen jetzt unter dieser Flagge. Das ist jetzt auch ein Team, was noch in anderen Spielen Teams hat. Aber ich habe es deswegen genannt, weil ich das bemerkenswert finde. Also das sollte man vielleicht auch mal sagen. Es ist eigentlich, sieht man das halt selbstverständlich an. Aber ich glaube nicht, dass das in anderen Sportarten oder in einem anderen Kontext so selbstverständlich wäre, dass Leute aus solchen Ländern unter einem Dach sitzen.
Ja.
Und das ist auch was dem E-Sports eigen ist, dass die Herkunft eigentlich keine Rolle spielt.
Ja.
Es gibt da, also wir kommen auch später nochmal zu Schattenseiten. Es gibt schon, es ist nicht alles so super rosig, aber dadurch, dass das alles relativ junge Leute sind, möchte ich sagen, die auch im Internet aufgewachsen sind, ist da auf jeden Fall eine Weltoffenheit vorhanden, die dazu führt, dass man sich da nicht drum kümmert, wo jemand herkommt, wie alt jemand ist und ähnliches. Also wie dieses Sprichwort im Internet, on the internet nobody knows that you're a dog.
Ja,
so, genau. Das kümmert niemanden und das ist ja eigentlich was Schönes. Und was man sich wünschen würde, vielleicht auch in anderen Sportarten so sein könnte.
Ja, genau. Naja. Dann wäre das alles inklusiver, denn der Sport, der nicht zum E-Sports, zu den E-Sports gehört, ist natürlich oft geprägt von Exklusion, Ableismus, klar, frauenfeindlich oft auch, also homophob. Also das ist alles nicht so schön, wenn man darüber nachdenkt.
Also Frauenfeindlichkeit und Homophobie gibt es im E-Sports auch. Was ich jetzt eher meinte, ist eher Fremdenfeindlichkeit.
Ja.
Das ist glaube ich, das bemerkenswert.
Naja, da wird man dir sagen, nee, der ist beim Fußball nicht, weil die Fußballmannschaften alle international besetzt sind und so. Aber klar.
Komischerweise brennt dann doch meistens ein Flüchtlingsheim,
Also gut, also wir im Prinzip ist das beim E-Sport nicht so, wir werden aber gleich darauf kommen, dass es da auch negative Seiten gibt.
Ich wollte das nur einmal hervorheben,
positiv. Gut, also dann vielleicht ein bisschen was über Deutschland, wie sich die Situation jetzt da stellt. Da gibt es ja, glaube ich, auch einen E-Sportbund, oh Gott, da ist dann die Sache wieder Aussprache wieder. E-Sportbund.
Genau, also Deutschland ist ein bisschen hinten dran, ein bisschen sehr leider. Deutschland ist so da, wo, ich weiß nicht, Korea vor 10, 15 Jahren war, vielleicht.
Ja.
Ja, ja, da muss ich noch einiges tun. Das liegt daran, dass alles sehr langsam vonstatten geht und dass auch noch keine Akzeptanz dafür da ist.
Mhm.
Und meistens dann, wenn es darum geht, irgendwas an höherer Stelle durchgehen zu lassen, das scheitert. Es gab diesen E-Sports-Dachverband, der gegründet wurde und der sich dafür einsetzt, auch dass zum Beispiel es als Sport anerkannt wird, denn das hat oft ganz, ganz simple Gründe, wenn in einem Land E-Sport oder solche Titel als Sport anerkannt werden, dann ermöglicht das oft erst, dass die Spieler einreisen können und so ein besonderes Visa bekommen, so ein Sportlervisa. Denn wenn man jetzt überlegt, dass die Spielerinnen und Spieler aus aller Herren Länder kommen können und diese Turniere auch wieder in allen möglichen Ländern ausgetragen werden, dann kann man sich überlegen, dass es da öfters mal zu Problematiken kommt und Einreiseproblemen.
Hm. Naja, stimmt.
Ja, also es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Team mit einem Ersatzspieler einreisen muss, weil irgendjemand aus einem Land kommt, was sich nicht verträgt mit dem zweiten Land.
Hm.
Und die so einfach keine Einreise genehmigt bekommen.
Ja. Ja.
Das würde vereinfacht werden, wenn es als Sportart anerkannt wird, zum Beispiel.
Ja. Naja, das stellt sich eben, da sieht man, dass das schon eine sehr politische Frage ist, die Auseinandersetzung mit E-Sports. Ja. Ja.
Also es geht eben nicht nur darum, bei dieser Frage, um das als Sport anzuerkennen, wo wir auch später nochmal im Detail drauf eingehen können, sondern es hat eben einen ganz pragmatischen Grund. Ja.
Also es gibt diesen E-Sportbund. Ja. Und der setzt sich natürlich insbesondere für die Anerkennung als Sport ein. Und du hast gerade gesagt, dass das wichtig ist aus bestimmten Gründen. Und in anderen Ländern ist das ja schon passiert mit der Anerkennung. Ne?
In anderen Ländern ist das natürlich schon passiert. Also in vielen asiatischen Ländern, in Frankreich, in den USA zum Beispiel, da ist das schon anerkannt als Sport. Oder es wurden sogar schon weitere Maßnahmen getroffen.
Ja. Ja. Genau. Naja, also wir kommen auf diese Diskussion auch nochmal zurück. Aber wenn wir jetzt erstmal bei der Sache sind mit dem E-Sport-Bund und auch den internationalen Vereinigungen, die du ja schon genannt hast, dann können wir nochmal auf die Turniere kommen. Du hast da schon sowas angedeutet mit so einer Monopolproblematik bei den Turnieren.
Eine Monopolproblematik, genau. Die Problematik, die sich hier stellt, ist, dass die, wie ich schon gesagt habe, die Publisher-Entwickler meistens die Turnierszene regeln.
Ja.
Oder die wichtigen Turniere, die Weltmeisterschaften und sowas in der Hand haben.
Mhm.
Und dementsprechend auch in der Lage sind, ihre Interessen durchzusetzen.
Mhm.
Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, weil sie müssen sich auch wirtschaften und auch das Spiel am Leben erhalten können.
Ja.
Dann gibt es aber auch oft, oder in einigen Titeln zumindest, eine Vielzahl von Dritten, die auch Turniere veranstalten. Zum Teil ist das sehr, sehr konfus, wenn man da reinkommt, zu verstehen, was jetzt passiert und überhaupt nicht so geregelt, wie die Bundesliga geregelt ist. Dass es eine Tabelle gibt mit den wichtigen Mannschaften. Ich kann mir das anschauen. Die Spiele sind immer am selben Tag oder am Wochenende. Hier ist es so, dass ich unter Umständen, also selbst ich als jemand, der das verfolgt, bin damit hoffentlich überfordert. Es gibt so viele Turniere, zu denen verschiedene Teams hinfahren, die sich qualifizieren müssen dafür oder eingeladen werden. Dann sind diese Turniere natürlich in anderen Ländern, das heißt, sie sind auch noch in einer anderen Zeit. Ja. Also wenn ich das sehen möchte, muss ich vielleicht nachts aufstehen, lange aufbleiben oder sowas. Mhm. Oder das ist gar nicht möglich.
Ja.
Ja. Und
also diese Ligen sind alle international. Da gibt es keine.
Nein. Es gibt auch nationale Ligen oder kleinere. Das natürlich fängt dann irgendwo an, ne?
Mhm.
Gibt zum Beispiel auch die German Dota League.
Mhm.
Das ist so eine kleinere, so ein bisschen für die, was ist da so, vierte Bundesliga vom Level her.
Naja, ich meine, bei Sachen, die so im Internet gespielt werden, ist die Idee des Nationalen irgendwie blöd, weil das sowieso alles gleich schon international ist. Es gibt ja im Internet keine Grenzen. Man kann man sagen, okay, es gibt sprachliche Grenzen, aber das spielt ja bei diesen Spielen auch nicht so die Rolle. Klar, in so einem Team kann man vielleicht auf Deutsch sich schneller verständigen als auf Englisch, keine Ahnung.
Ja.
Ja, aber heute können auch alle sehr gut Englisch.
Also in der Praxis, so bei mir zum Beispiel, ich spiele, ich würde sagen, zum Großteil mit auf Deutsch, mit nur deutschsprachigen Freunden, aber auch mit englischsprachigen Freunden. Ja, es gibt schon Interesse daran, auch mit Leuten, die man vielleicht in der realen Welt kennt, zu spielen oder mit Leuten aus dem eigenen Land oder aus einem bekannten Kontext. Vielleicht, es geht nicht so sehr, glaube ich, um die Herkunft, sondern eher auch darum, dass man sich versteht. Und dementsprechend ist das schon oft der Fall.
Ja.
Auch wenn man sieht, selbst im professionellen Bereich, also jetzt nicht nur so casual, so wie ich jetzt von mir gesprochen habe, auch im professionellen Bereich, sind oft tatsächlich Teams erfolgreich, die schon lange miteinander spielen und sich schon von Kindestagen an kennen. Denn dadurch, dass ich habe ja gesagt, das ist ein Teamsport, das ist, es geht um Strategie, es geht auch um Psychologie und es geht alles sehr schnell. Da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass du, ich und meine Teamkollegen, wir uns sehr gut verstehen. Und da gibt es also zum Beispiel Brüder oder Freunde, die schon, weiß nicht, seit 10 Jahren befreundet sind und natürlich, sie haben dir einen unheimlichen Vorteil gegenüber Spielern, die sich erst kennengelernt haben.
Ja, das stimmt.
Deswegen sind oft Teams aus einem Land, auch aus diesem Grund.
Naja. Naja, gut.
Erfolgreich, ja.
Das mag sein, aber das heißt ja dennoch nicht, dass dann vielleicht die Ligen und die Turniere auch national sein müssen.
Genau, ja.
Wie das Team zusammenkommt, ist ja zweitrangig. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Und Leute, die sich kennen, okay, das ist klar, die kommen zusammen. Aber je nachdem, ich meine, es gibt Leute, die aus bestimmten Gründen, einmal weil sie sowieso schon mit Englisch oder Französisch aufgewachsen oder Spanisch aufgewachsen sind, also oder Portugiesisch, also Sprachen, die an sich schon sehr international sind. Auf andere Weise, also ich spreche ja zum Beispiel auch Esperanto, da ist man eigentlich auch immer irgendwann auch immer mit Leuten zusammen, gerade dann im Internet, die aus anderen Ländern kommen. Bei Esperanto gibt es dann viele, die aus dem Iran kommen und so. Und wenn man sich dann einige Zeit kennt und schon Dinge gemeinsam gemacht hat, kann man sicherlich auch zusammen spielen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also diese Sprachbarriere gibt's vielleicht noch. Es ist doch, ich denke, Englisch können die meisten, aber wenn es darum geht, sehr schnell und effektiv zu kommunizieren, ist man oft in seiner eigenen Sprache, in seiner Muttersprache ein bisschen besser bedient.
Ja.
Also die großen Sprachen im E-Sports sind so Englisch, Chinesisch, Spanisch, Russisch, Koreanisch, würde ich sagen. Das sind die wichtigen.
Ja, Yonovaru aus dem Internet meint zu deiner Bemerkung, dass wir hinter Korea etwa 15 Jahre zurück sind. Du hast sogar gesagt 10 bis 15 Jahre, meint er hier. Davon kann Deutschland nur träumen. Wenn wir schon allein von der staatlichen Anerkennung ausgehen, dann sind wir mindestens 18 Jahre zurück.
Ja.
Okay, also das mal als Realitätsabgleich. Und ich glaube auch, dass er recht hat. Also die Situation ist wirklich schlimm. Gerade was die, also was die staatliche Anerkennung angeht, aber das ist ja nur der erste Schritt. Andere Dinge kommen ja dann noch hinterher. Ja. Ja, gut, dann könnten wir direkt auch zur Kritik kommen.
Halt. Es gibt eine Sache, die wir noch gar nicht besprochen haben.
Oh, wir haben
es. Was sich vielleicht manche Hörerinnen und Hörer noch gar nicht vorstellen können. Wie sieht denn so ein Turnier aus?
Ach ja, genau.
Was passiert denn da?
Ja, also das solltest du vielleicht
erklären. Wo und wie wird das denn ausgetragen?
Ja.
Genau. Also, okay, es gibt natürlich Turniere online. Das ist relativ unspektakulär. Das kann ich zuschauen, also auf Twitch oder auf solchen Streaming-Seiten.
Mhm.
Und was ich da bekomme, ist praktisch der Mitschnitt von einem Spiel. Nicht unbedingt so, wie ihn der Spieler sieht, sondern auch aus einer Beobachterperspektive.
Mhm.
Dafür gibt es richtige, das macht ein Observer.
Mhm.
Der macht also nichts anderes, als sich auf diesem Spielfeld zu bewegen.
Mhm.
Im zwei- oder dreidimensionalen.
Mhm.
Und die mit der Kamera das Wichtige einzufangen. Und dazu gibt es Kommentatoren und Experten, die das kommentieren. Genauso wie man das auch aus anderen Sportarten kennt. Genau. Wenn das Turnier jetzt aber LAN ausgetragen wird. Und damit meine ich nicht, dass sie über LAN ihre Computer anschließen, sondern dass die Spieler sich in der realen Welt treffen an einem Ort und dort gegeneinander spielen.
Mhm.
Dann gibt es auch ein Publikum meistens.
Ja.
Und das wird meistens in großen Hallen ausgetragen, zum Beispiel in der im Fußballstadion in Frankfurt gab es in den vergangenen Jahren immer ein großes Dota-Turnier. Oder ja, in Konzerthallen, solchen Stadien, solchen Geschichten. Und ja, da baut man dann eine kleine Bühne auf und setzt die Spieler sich gegenüber, natürlich schalldicht, damit sie sich nicht gegenseitig hören.
Ja.
Also kein Sicht und kein nichts hören.
Mhm.
Und für die Anwesenden wird es auf riesengroßen Bildschirmen live gezeigt.
Mhm.
Und natürlich auch übertragen. Also die meisten Zuschauer schauen immer übers Internet und von zu Hause aus. Aber es können auch viele, viele tausend Leute live zuschauen.
Mhm.
Und genauso wie in jedem anderen Sport auch, gibt es dort Fans, die schreien, Fans, die ihr Team anfeuern, die ihr Land anfeuern. Es gibt oft auch Cosplay für die jeweiligen Spiele.
Mhm.
Und ja, ich würde sagen, es ist meistens, so oft gleicht es eher so einem kleinen Festival als bloß dem Zuschauen von einem Spiel.
Mhm.
Und ja, wenn man sowas besucht, das kann ich nur empfehlen, selbst wenn man das Spiel gar nicht schauen möchte, das ist meistens sogar recht zweitrangig. Also zumindest in meiner Erfahrung habe ich dann die Spiele eigentlich gar nicht verfolgt, sondern mich mehr mit Leuten unterhalten, die ich getroffen habe. Ja. Oder das sonstige Geschehen, was da so abgeht.
Ja. Naja, man muss ja eigentlich die Teams nicht in eine, die muss man ja eigentlich gar nicht im Stadion haben, ne? Die könnten ja auch irgendwo anders sitzen. Also dezentral.
Ja, aber es geht ja auch darum, das zu feiern ein bisschen. Es geht ja auch darum, den gemeinsamen Spaß so zu zelebrieren. Und dazu gehört, dass man sich ja auch in der realen Welt trifft. Sonst kann man nachher nicht zusammen eintrinken gehen.
Ja, das ist wahr.
Ne?
Da hast du recht. Ja.
Wenn man zu Hause sitzt, dann ist es ein bisschen traurig, wenn man gewinnt. Man möchte ja die Freude teilen.
Ja.
Oder wenn man verliert, also darum geht es ja nicht. Also es geht um den Spaß.
Ja.
Die Leidenschaft.
Ja. Gut, ja. Dann wissen wir jetzt auch, wie so ein Turnier abläuft. Genau.
Ja. Ich habe auch dazu nochmal einen Link. Das ist, das ist der Link führt auf zwei Sachen hinaus. Der führt zum einen auf Dota und wie sich Dota entwickelt hat, Dota 2 und dann auch ein Turnier, die International.
Mhm.
Das ist die TrueSight-Dokumentation, die ist in den Shownotes verlinkt.
Mhm.
Dazu muss man aber sagen, wenn sich das jemand heute anschaut, das war wiederum vor 7 Jahren und Heute sieht es ganz anders aus. Also da ist das Turnier noch mit vergleichsweise wenig Zuschauern und einem eher niedlicheren Umfang.
Mhm.
Ja.
Ah ja, na gut.
So. Damals waren das 1 Million und ein paar Leute auf solchen, solchen Holzstühlen. Und heute ist das dann in einem riesengroßen Stadion.
Mhm.
Für also alles in zehnfachen Dimensionen.
Mhm. Übrigens nochmal zur Begründung, warum wir 18 Jahre zurück sind, schreibt Yonowaru auch. Die KISPA, die Korean Esports Association, ist schon 2000 gegründet worden.
Ja. Die waren da sehr fix dabei.
Und es gab auch schon im Zuge der staatlichen Anerkennung, also wohl dann kurze Zeit später, da einen Sender, OnGameNet. Vorreiter, der Sender sei Vorreiter in Sachen E-Sport-Übertragung.
Ja.
Dann gucken wir mal, ob ich den noch finde.
Also in Korea ist das eine ganz andere Kultur. Das ist schon völlig normal. Eigentlich, da müsste man diesen Podcast nicht mehr besprechen. Das wäre schon, das kennt schon die.
Manchmal auch über alte Hobbys. Also das ist jetzt nicht so.
Okay, dann korrigiere ich mich. Den Podcast kann man natürlich trotzdem halten, aber man müsste vieles nicht mehr erklären. Das ist dort schon selbstverständlich.
Ja.
Und das
ist ein südkoreanischer Fernsehsender. Ja. Tatsächlich, wird verlinkt. Ja. Ja, das ist natürlich schon interessant, wie weit die da sind. Ja, sehr interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Also kann man sozusagen sagen, also man kann sagen, dass Korea das Mekka des E-Sports ist.
Das hat sich ein bisschen gewandelt. Also der Westen ist schon auch auf dem Vormarsch heute.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall die Geburtsstätte oder auch die höchste Konzentration, würde ich sagen, des E-Sports.
Mhm. Mhm. Naja, in Deutschland sind Innovationen immer schwer. Das fing ja eigentlich schon an bei der Dampfmaschine und dem ersten Zug. Da meinten die Leute ja auch, es gäbe überall die Möglichkeit, krank und zu werden und zu verunglücken und sonst was. Und natürlich, gefährlich ist es. Da gibt es also in Deutschland natürlich gleich die Bedenkenträger, die natürlich sagen, E-Sport, geht ja gar nicht. Ich habe da hier auch schon ein paar Artikel rausgesucht. Wenn man nach E-Sport sucht, sind da auch so die ersten Sachen, die man so findet. Also in der Süddeutschen gibt es einen Artikel darüber. Der beginnt mit dem Zitat von einem Herrn Grindel, das ist wohl der Vorsitzende von irgendeiner Sportorganisation hier, ich glaube Deutscher Sportbund oder so, kann ich gleich mal nachgucken. Der sagt, E-Sports ist für mich kein Sport. Also E-Sports geschrieben, nicht wie der Duden das möchte, sondern so auf Englisch. Das hat die Süddeutsche da noch nicht gewusst. Immerhin, der Artikel ist zum 4. März 2018. Das ist also sozusagen der aktuelle Stand. Und das Interessante war, wir hatten schon abgesprochen, diesen Podcast zu machen. Und plötzlich kam über mich gleich noch ein anderer Artikel, den brauchte ich gar nicht zu suchen. Der suchte sozusagen mich, nämlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8.5.
Oha.
Fußball ist kein Ballerspiel, ist die Überschrift. Diskussion um E-Sport. Geht es halt darum, dass der neue Vorsitzende oder der Präsident des neu gegründeten Deutschen E-Sport-Bundes, Hans Jagno, sich einsetzt für den Sport, für die Anerkennung des E-Sports und diese Äußerung, Fußball sei kein Ballerspiel, ist dann offenbar auch von Jeschitz. Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußballbunds, der hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, das geht ja gar nicht. Ne? In der Pressemitteilung des DFB zu dem Thema ist tatsächlich von Killerspielen die Rede, die der Deutsche Fußballbund ablehnt. Ja, da sieht man es, die ganze Auseinandersetzung. Ja, und
die Deutschen sehr gerne, diese Diskussion. Ja. Ja, was da ein bisschen darum geht, ist, dass die Fußballer so ein Cherrypicking betreiben möchten. Also sie wollen natürlich diese Fußballsimulation haben. Viele Fußballvereine haben auch E-Sport eine E-Sport-Abteilung und, einige Fußball, nicht, sorry, einige Spieler, die diese Fußballspiele spielen, unter dem Trikot von diesem
Genau, das Team. Sieht man hier, das ist das Titelbild in der FAZ von diesem doch sehr neuen Artikel, also wie gesagt, 8. Mai, das war vor 5 Tagen, also nachdem wir uns darüber verständigt hatten, da kam also plötzlich dieser Artikel und irgendwie wusste Google, dass mich das interessiert, also der fand mich, der Artikel, nicht umgekehrt, das ist auch manchmal ein bisschen verstörend. Man kennt ja das Phänomen. Man hat noch nie über irgendwas nachgedacht oder über irgendwas Sachen gehört und dann fängt man damit an und plötzlich kommen laufend Informationen. Das ist aber dann oft nur, es könnte Zufall sein oder es könnte tatsächlich sein, dass man plötzlich, dass man die Sinne schärft in eine bestimmte Richtung. Das war hier aber gar nicht der Fall. Hier hat sozusagen Google die Sinne geschärft, oder wer auch immer. Auf jeden Fall wurde mir dieser Artikel zugespielt. Ich glaube über Google. Also das ist schon an der Stelle ein bisschen unheimlicher. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Artikel hat oben drüber so ein Bild, also die Internetversion, ich weiß nicht, in der Zeitung ist das vielleicht nicht so. Und da sitzt ein E-Sportspieler im Trainingsanzug. Allerdings hat der Trainingsanzug auch so eine Kapuze. Also da merkt man schon, es geht hier mehr so um Hacker oder um die Hackerkultur. Und der hat halt hier so ein, was ist das? Das ist, glaube ich, das Symbol, ich kenne mich ja Fußball nicht so aus, von Schalke 04. Also offenbar hat Schalke 04 eine E-Sport-Abteilung.
Ja, haben sie.
Mit eigenen Trikots.
Sogar für mehrere Spieler, ja.
Ja.
Und was hier passiert ist, dass vor allem dieser Herr, der sich da geäußert hat, möchte sich abgrenzen von den anderen Spielen. Also er möchte sagen, E-Sports ja, aber nur bitte unsere Fußballspiele, von denen wir profitieren.
Ach so.
Aber diese anderen Spiele, in denen unter Umständen
deshalb was mit dem
Gewalt,
Ballerspiel,
das genau, in denen unter Umständen Gewalt dargestellt wird,
natürlich
die sind schlecht, die möchten wir nicht haben und um Gottes Willen kein Sport.
Mhm.
Also das ist die Meinung aus dieser Ecke.
Ah, es gibt sogar eine Unterschrift unter dem Bild. Tim Schwartmann, wer immer das ist, vom FC Schalke 04 beim Computerspielen im Fußballtrikot. Ist es Sport?
Ist es Sport, ja.
Vielleicht ist Tim Schwartmann ein Fußballspieler.
Also der Duden sagt, Sport ist ein nach bestimmten Regeln aus Freude an Bewegung und Spiel zur körperlichen Ertüchtigung ausgeübte körperliche Betätigung.
Mhm.
So, nach dieser Definition ist es ja alles, was Denksport ist, alles, was in diese Richtung geht, eigentlich kein Sport.
Mhm.
Na, also das würde einschließen auch Schach und Poker, solche Geschichten, Go.
Mhm.
Dann kann man dabei diskutieren, ob man auch Sport verstehen kann oder deuten kann als einfach den Wettkampf, den Wettbewerb in einer Disziplin mit derselben Freude, bloß nicht an der Bewegung und ohne die körperliche Ertüchtigung, aber dasselbe vielleicht mehr im Geiste.
Mhm.
Und ja, in diesem Sinne könnte man es auch als Sport verstehen. Ja. Aber das möchte ich so als Frage offen lassen dazu. Ich glaube nicht, dass man das...
Ich glaube, die Duden-Definition ist auch nicht ganz passend, denn wie gesagt, es ist niemand behaupten, dass das Schach kein Sport ist. Also das ist, da gibt es Turniere und ich denke schon, dass das Sport ist und das ist ja unheimlich anstrengend. Also die körperliche Ertüchtigung ist ja auch dabei, auch wenn man sich in erster Linie nur in Anführungszeichen geistig ertüchtigt, aber das hat ja auch körperliche Folgen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man unter Anstrengung und sich Mühe gibt, spielt ein Turnier, dann ist das sehr, sehr ermüdend, extrem ermüdend. Also man belastet seine grauen Zellen ganz schön.
Ja.
Danach ist man erstmal Ruhe haben.
Mhm.
Also wenn ich körperliche Ertüchtigung so verstehe, dann ja.
Mhm.
Wenn ich sage, dass Schachsport ist, dann ist das auch Sport. Das, das steht eigentlich nicht zur Diskussion.
Ja. Ja.
Ja.
Ah, okay. Tim Schwartmann, hat den Nickname Tim Latka und ist tatsächlich E-Sports-Spieler für den FC Schalke 04.
Ja.
Tja. Ne? Und eben auch so eine Art Profi. Hier gibt es ein Interview mit ihm. Also er verdient auch Geld damit. Und ja, Dota 2, ah ja. Schreibt eine Arbeit wie jeder andere. Und dann steht hier im letzten Absatz, noch studiert Tim Schwartmann Informatik. Bald wird er aber vor der Entscheidung stehen, E-Sport in Vollzeit zu leben.
Ja, kann er sich dann überlegen,
ja,
ob er das Wagnis eingeht.
Ja, er ist schon etwas älter, am 6.16.2017, da muss er sich ja inzwischen entschieden haben. Aber er hat einen Twitter-Account, den kann ich auch verlinken, mit immerhin 36.000 Followern. Naja, hätte ich auch gern. Ja, sieht man
das an.
Aber er macht halt offenbar nur FIFA-Spiele.
Ja.
Na, das ist ja vielleicht dann doch weniger interessant. Ah, gut, jeder hat
unterschiedliche. Oh,
ja, okay. Nee. Ist interessant. Naja, ich finde halt Fußball.
Ich bin auch kein Fußballfan, aber ich glaube, es kann schon spannend sein. Ja. Also diese Fußballvereine, wenn die eine E-Sports-Abteilung haben, dann sind das meistens Fußballspieler, aber viele haben auch League of Legends oder Teams oder sowas. Mittlerweile Dota-Teams. Denn für so einen Fußballverein muss man sich überlegen, ist das kaum großer Mehraufwand, noch so ein Team zu beherbergen, weil sie die ganze Infrastruktur schon haben.
Naja.
Die haben schon, was weiß ich, einen Mannschaftsarzt und wahrscheinlich auch Räumlichkeiten. Und dementsprechend ist das nur ein sehr geringer Mehrkostenaufwand dafür, was es ihnen bringt an allein Publicity. Also für viele von diesen Fußballvereinen lohnt sich das allein schon für die Presse und die Aufmerksamkeit von dem Publikum, das diese Leute wiederum anziehen. Ja. Die müssen dann nicht mal gewinnen, damit sich das rechnet.
Ja, das stimmt schon.
Ja. Also es ist sehr attraktiv geworden und das haben so, also auch in Deutschland die Fußballvereine erkannt.
Ja. Oh, hier ist noch ein Artikel. Stolz darauf, für Schalke zu spielen. Also er spielt auch Dota, also davon mal ab. Also das können uns beruhigen.
Aber auch professionell, oder?
Nee, weil, glaube ich, professionell spielt er. Also das kann ich hier nicht zweifelsfrei.
Nämlich nicht.
Das kann ich nicht zweifelsfrei beantworten. Zumal halt bei Twitter geht es alles um Fußball und, und so. Okay, aber wir haben es verlinkt, da kann sich jeder selber ein Bild machen. Und hier, da gibt es noch das andere Interview. Das war jetzt mit der Sportschau. Und hier gibt es direkt noch eins auf der Seite von Schalke 04. Ja, das können wir auch hier aufnehmen. Für die Fußballfans unter unseren Hörern. Das denke ich ja schon fast wie jemand, der andere diskriminieren will. Das soll natürlich nicht sein. Dann sind wir auch schon beim Thema. Ja, bei der Kritik. Also das ist ja jetzt Kritik, wie ist kein Ballerspiel oder ist kein Sport. Das ist natürlich blöde Kritik, die ja auch keinerlei Fundierung im Grunde hat. Es kommen ja auch keine Argumente an der Stelle. Wie ist das denn jetzt mit berechtigter Kritik an E-Sports?
Berechtigte Kritik. Also da, wo die Kritik berechtigt wird, wird sie leider nicht gestellt.
Ach so.
Oder zu selten. Ja.
Ah ja.
Meiner Meinung nach.
Ja, dann sag doch mal, wo ist sie denn
berechtigt? Dir berechtigt wäre sie zum Beispiel im Sexismus im E-Sports.
Aber das wird doch, das ist doch wieder schon mal thematisiert. Also ganz außen vor ist das doch nicht.
Aber die Aufmerksamkeit ist, glaube ich, nicht so da. Ich glaube, der Konsens in der Szene ist eher, dass es so, wie es gerade ist, eigentlich schon in Ordnung ist. Und wenn man den Zustand so eine kurze Bestandsaufnahme wäre, es gibt praktisch keine professionellen Spielerinnen. Sehr, sehr selten. Die sind unverhältnismäßig unterrepräsentiert, selbst im Verhältnis zu den Verhältnis von Spielerinnen und Spielern im Casual-Bereich. Denn Das ist auch mehr oder weniger männerdominiert, je nach Titel und diversen anderen Parametern. Aber es spielen schon viele Frauen und Mädels diese Spiele. Mhm. So ist es ja nicht, ne?
Mhm.
Aber warum tauchen die ja nicht in diesen Teams auf? Ja. Dazu gibt es ja, so erstmal, ich habe dazu ein Zitat, das ist mir auch, das hat auch mich gefunden, so wie ich diese Artikel gefunden habe, und zwar bin ich mit der Bahn gefahren und im Berliner Fenster war ein schönes Zitat. Manchmal sind die Zitate im Berliner Fenster eher platt, manchmal finde ich sie sehr inspirierend und das hat mir gefallen, deswegen habe ich gedacht, bringe ich das mit, weil das, ich finde, das trifft es auf den Punkt.
Mhm.
Das ist von Emmeline Pankhurst, von der habe ich so noch nie was gehört, aber offensichtlich ist sie eine Frauenrechtlerin gewesen und sie hat gesagt, Frauen sind erst dann erfolgreich, wenn niemand mehr überrascht ist, dass sie erfolgreich sind.
Mhm. Ja.
Und ich finde, das trifft hier den Nagel auf den Kopf, denn wenn im E-Sports-Bereich mal eine Frau ins Rampenlicht gerät, dann ist gleich großer Aufruhr.
Mhm.
Und generell der Umgang mit Frauen ist, also da besteht eine Aufmerksamkeit auf jeden Fall, also im Guten sowie im Schlechten. Also es kann sein, dass wirklich eine Diskriminierung stattfindet. Es kann aber auch sein, dass jemand zum Beispiel nur einen Job bekommt oder nur Aufmerksamkeit bekommt, weil sie eine Frau ist oder ein Mädchen.
Hm.
So, aber in jedem Fall ist es noch was Besonderes und das sollte es ja heute eigentlich nicht mehr sein.
Ja.
Also eigentlich, ne? Und was man aber auch sehen muss, was jetzt eben ganz leider pragmatische oder auch berechtigte Gründe sind, warum jetzt nicht ganz so einfach eine Spielerin diesen Aufstieg schaffen kann. Wenn man sich jetzt überlegt, aus der Perspektive von einem Team, sagen wir, ich bin der Trainer von einem Team.
Mhm.
Und das ist jetzt was ich tatsächlich schon mitbekommen habe, dass das passiert oder dass das die Meinung ist von diesen Leuten. Angenommen, ich habe einen Platz frei und eine Bewerberin und einen Bewerber, die gleichermaßen qualifiziert sind, dann werde ich, selbst sogar wenn die Bewerberin vielleicht noch qualifizierter ist, werde ich den Bewerber nehmen, denn ich habe hier vier Jungs in meinem Team, die so, weiß nicht, um die 20 sind, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter, die von zu Hause weg sind, in einer Szene, wo es drunter und drüber geht, viele junge Leute, so, und erfahrungsgemäß führt das zu Problemen, wenn ich die Geschlechter durchmische. Das wäre umgekehrt genauso, wenn ich fünf Mädels habe und einen Jungen dazu hole, dann, also das Risiko, dass da irgendwelche Spannungen entstehen oder das in die Hose geht, ist da und das ist auch, also ja, das ist so ein Grund, warum dann sich auch dagegen entschieden wird, manchmal.
Mhm. Ja, kann man schlecht beurteilen. Ich meine, sicher, vielleicht ist es, wäre die Lage entspannter, wenn es ohnehin immer gemischte Gruppen
ganz genau, ja,
gäbe und das jetzt nicht was Besonderes wäre. Stimmt natürlich. Das Problem wird dann tritt dann auf, wenn die Gruppe sehr also sehr homogen ist, ja, eben auch geschlechtlich homogen und dann eben plötzlich das andere Geschlecht dazu kommt. Ja, ja, klar.
Ja, und erst dann ist es auch was Besonderes und wird auch so gesehen. So. Ja. Also wenn man nochmal auf die Nationalitäten zurückzukommen, das ist ja überhaupt nicht so. Das ist schon völlig, also da redet niemand mehr drüber. Deswegen ist mir das auch wichtig gewesen, dass ich das nochmal sage, weil das ist ein Thema, worum sich überhaupt niemand mehr schert, weil das schon so selbstverständlich ist seit vielen Jahren.
Mhm.
Und genauso sollte das eigentlich selbstverständlich sein.
Ja. Ja.
Aber ja, leider befinden wir uns momentan in der Situation, wie du gesagt hast, dass es halt so männerdominiert ist, dass alles, was nicht männlich ist, dann irgendwie gleich ein Alien ist.
Ja, ja, das ist in der Tat wahrscheinlich der Grund dafür.
Ja,
ja, was kann man da machen?
Was kann man da machen?
Ja, ich meine, das soll ja nicht so bleiben.
Natürlich soll das nicht so bleiben. Naja, also zum einen muss man sehen, dass die Szene ist jung, viele Leute sind jung und das wird noch wachsen und noch erwachsener werden. Da bin ich fest davon überzeugt, dass sich das auch ganz von alleine von der Zeit behebt.
Ja, aber
man kann sich auch aktiv dafür einsetzen.
Ja, das kann man auch. Ja, ja.
Zum einen kann man selbst,
das muss man vielleicht,
kann man sich selbst korrekt verhalten. Das wäre schon mal der erste Schritt. Aber was es auch gibt, ist ja diverse Organisationen und Seiten. Und das schließt jetzt nicht nur den Sexismus ein, die sich dafür einsetzen. So etwas nicht geschieht und das gleichermaßen allen Leuten eine Plattform gegeben hat. Also ich habe hier einmal, da ich die selbst kennengelernt habe und ihre Arbeit sehr, sehr gut finde, genannt die Desoladies aus Dota. Also es ist eine Community in Dota und sie sagen sich selbst, wir sind eine supportive women-focused community to unite and inspire women in the Dota 2 scene. We aim to create and promote opportunities for women in esports and gaming. Und das ist genau das, was sie machen. Also sie bilden also eine Plattform, sie bilden auch unter Umständen Safe Space und Hilfe.
Ja. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob das nicht noch einen größeren Zusammenhang hat, ob das nicht vielleicht auch so eine Sache ist, die den Sport grundsätzlich irgendwie vergiftet. Also dass die Sache grundsätzlicher ist, dass der E-Sport hier nur etwas abbildet, was wir im Sport sowieso haben.
Aber im Sport habe ich ja einen, also es gibt ja einen Grund, warum ich Jungs und Mädchen im Fußball trenne.
Ja, ja, klar.
Und den gibt es im E-Sport nicht.
Den gibt es im E-Sport nicht, das stimmt.
Den gibt es auch im Schach nicht und da wird es auch gemacht.
Ja.
Und zumindest zum Teil, glaube ich.
Wird gemischt, ja.
Ja.
Obwohl es da auch einen Männerüberschuss gibt beim Schach.
Ja.
Ich muss was über Schach machen, ne? Ich weiß da zu wenig. Aber ich habe das Gefühl, also ich sehe, aber das ist vielleicht auch, weil in Bayern die Sache noch, ist die Welt sowieso nochmal 30, 40 Jahre weiter zurück. Ich sehe ab und an in einer Kneipe den Bamberger Schachclub sitzen im Nebenzimmer. Da muss man immer vorbei, wenn man zur Toilette geht und ist die Tür auf. Ja. Und da sehe ich eigentlich auch überwiegend alte Männer sitzen. Also erstmal finde ich das Fehlen von jüngeren Leuten, die es wohl gibt in der Szene, aber die man da jetzt nicht sieht bei diesen Treffen des Schachclubs oder die mir nicht aufgefallen sind. Und eben auch eigentlich nur Männer. Also es fällt auf, dass da sind vielleicht, da will ich jetzt nicht in Abrede stellen, dass da auch Frauen sind, aber es fällt so von außen betrachtet, das sieht man ja immer nur für wenige Sekunden, dass da ein Raum ist, ein Zimmer, ein Nebenzimmer voll mit Männern. Das ist das Erste, was man sieht, und dann sieht man, die haben da irgendwelche Schachbretter. Das muss der Schachclub sein. Und also von daher gibt's, halte ich das Problem nicht so für vernachlässigbar. Das kann vielleicht ursprünglich daher kommen, dass man im traditionellen körperlichen Sport eben diese Trennung macht, um auch eine Chancengleichheit herzustellen und dass das dann irgendwie abgefärbt hat. Ich weiß es nicht. Also ich stelle das als Frage in den Raum, ob es da vielleicht tiefer liegende oder grundsätzlichere Probleme gibt, dass man halt die Sache nicht einfach in den Griff bekommt, indem man jetzt beim E-Sport alles besser macht. Was natürlich schon mal ein Anfang wäre, auf jeden Fall.
Ja, das ist auch eine Frage, die man so ohne weiteres nicht beantworten kann. Ja. Also was auf jeden Fall, was man noch dazu sagen kann, ist, solange wir uns in der Online-Welt bewegen oder nur im Internet, da muss ich ja unter Umständen meine Identität nicht preisgeben, wenn ich jetzt nicht rede, sagen wir mal im Spiel. Und
aber selbst dann.
Da,
Gut, man kann, ja, okay. beim Reden kann man Geschlechtsmerkmale unter Umständen erkennen, aber auch
ja.
zwingend.
Und naja, da ist das ja nicht so. Also da sind mir ja keine Grenzen gestellt erstmal.
Naja, klar, da kann jeder der sein oder die sein, die er will, ja, ja.
Aber das Problem tritt halt meistens auf, wenn jemand ans Tageslicht hervortritt, so.
Ja, naja, gut, da haben wir jetzt aber auch schon andere Erfahrungen gemacht. Da gibt es jetzt auch schon Genderfluid, also Menschen, die genderfluid sind oder wie man das nennen will, wo man nicht sofort sagen kann, ist das ein Mann oder eine Frau. Und ich denke, dass man genderfluide Leute auch gerade in der E-Sport-Szene trifft. Vielleicht früher, also eher als anderswo. Ja? Also ich glaube nicht, dass man die jetzt unbedingt beim Fußball gleich finden wird.
Ja.
Ja? Außer im Iran, wo alle Frauen, die ins Fußballstadion wollen, sich als Männer verkleiden müssen. Was ja auch irre ist. Aber das ist ja. Das ist. Ja, das gibt's. Ja, okay, aber wir haben ja jetzt nicht nur das Sexismusproblem, sondern das ist auch ein allgemeines Sportding. Gibt ja noch andere Probleme eben, zum Beispiel auch sowas wie Diskriminierung im Sinne von Ableismus oder so. Das gibt es ja, glaube ich, auch. Ne?
Ja, also es gibt natürlich auch Diskriminierung. Ich habe jetzt nur Sexismus hervorgehoben, weil es eins der größeren Probleme ist. Es gibt natürlich auch im weiteren Sinne, also in Homophobie oder auch in, ich würde nicht sagen Fremdenfeindlichkeit, aber ich glaube, manchmal schwingt so eine Überheblichkeit mit oder es werden auch Leute aufgrund ihrer Herkunft beleidigt. Das passiert schon auch. Was ich verlinkt habe, ist ein Artikel, da hat ein Dota-Spieler, ein sehr bekannter Dota-Spieler, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube wenige Wochen erst, der hat einfach online auf seinem Stream das N-Word benutzt. Auch einem nicht so glücklichen Kontext.
Ja, ja.
Sowas passiert. Und je nach, also da sind viele ganz frei, möchte ich was sagen. So und sehen sich da auch in keiner Verantwortung.
Mhm.
Je nach Spiel oder je nachdem, in welcher Position sich diese Personen befinden, hat das dann von gar keinen bis zu sehr große Konsequenzen. Zum Beispiel in der Overwatch League ist es so, dass sehr darauf Wert gelegt wird von Blizzard und oder auch anderen Spielen. Da kann es sein, dass wenn ich mich daneben benehme oder als Spieler oder als sonstiger Akteur in der Szene, dass ich dann einfach einen Bann bekomme. Erstmal eine gelbe Karte oder sowas, ne? hier in Dota ist es weitestgehend so, dass eigentlich, also da passiert eigentlich nichts. Da die einzigen, die da urteilen, ist die Community selbst.
Naja, ich meine, die Diskussion, die dann losgetreten wird, das kann man ja hier auch an dem Artikel sehen, sind natürlich dann auf der einen Seite die Leute, die sagen, ja, aber hier freie Rede und so und das muss hier natürlich gelten, außerdem hat er das natürlich nicht unter Kontrolle und so weiter. Wenn der gerade spielt, sieht man ja auch bei den Kommentaren. Klar, freie Rede ist natürlich sicherlich auch so ein Punkt, der wichtig ist. Nur auf der anderen Seite, und das ist natürlich auch wichtig, ich meine, diese Spieler sind ja irgendwie auch, haben ja so eine Art Helden-Image und auf jeden Fall eine Vorbildfunktion.
Ganz genau,
und,
ja.
Ist das aus großer Kraft, wächst große Verantwortung oder so? Das ist ja irgendwie bei Superman oder Batman oder so. Wer halt da in dieser Heldenposition ist oder in der Vorbildfunktion, der sollte natürlich auch verantwortlich handeln. Und da ist dann, da würde ich sagen, ja, da gilt dann eben schon auch, dass die freie Rede möglicherweise auch eingeschränkt sein sollte. Aber das ist ja nun seine Verantwortung. Naja, gut, natürlich auch die Verantwortung der Veranstalter, ja. Ja.
Ja, das ist vollkommen korrekt. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was sich im gesamten Internet gerade abspielt, also auch auf YouTube und so, dass Leute, die eine enorme Reichweite haben und eine enorme Verantwortung, wenn man schaut, wie viele Menschen zu ihnen heraufschauen und ihnen zuschauen, sich überhaupt nicht dessen bewusst sind, was sie eigentlich für einen Einfluss haben.
Mhm.
Und wie du sagst, da sollte man eigentlich schon gebrieft sein. Und sogar, also auch professionell sein, zu einem gewissen Grad.
Mhm.
Ja, was das angeht.
Ja.
Ja. Was auch immer interessant ist, wie sich solche Spieler im Spiel verhalten. Denn ich kann ja auch im Spiel mich daneben benehmen.
Ja.
Ja. Auf diverse Art und Weise. Nicht nur verbal, sondern ich kann auch das Spiel absichtlich ruinieren für meine Mitspieler und Gegner, indem ich, also so wie wenn ein wütendes Kind das Monopoly-Spielbrett einfach umwirft.
Ja.
So praktisch das, ja, ähnliche Handlungen kann ich im Videospiel auch machen. Einfach wenn ich sauer bin und das an auslassen möchte unter der Anonymität des Internets. Ja, das ist möglich. Aber das wird natürlich besonders delikat, wenn das dann einer von den professionellen Spielern in seinen Spielen macht.
Ja.
Denn, also, ja, der sollte ja nun wirklich wissen, was der Geist des Sports ist.
Ja, klar. Ja. Ich meine, deshalb gibt es ja auch gelbe und rote Karten.
Ganz genau.
Die kriegt man ja eben genau dann, wenn man etwas macht, was eigentlich was eben nicht gerade vorbildlich ist.
Also. Ja, und sowas gibt es eben hier noch nicht. Ne? Es gibt kein richtigen Regelwerk oder keinen richtigen Kodex. So.
Ja. Ja, aus großer Kraft folgt große Verantwortung ist aus Spider-Man.
Spider-Man, ja.
Ich habe es eben recherchiert, genau. Ja, und da ist natürlich auch was dran, klar. Ne? Und deshalb muss man sich dann vielleicht auch als Verantwortungsträger gefallen lassen, dass man eben nicht einfach vom Recht auf freie Rede Gebrauch machen sollte. Ne? Klar. Ja, Vorbildfunktion, das haben wir. Und wie ist das dann eigentlich, wenn wir bei Sport sind, stellt sich die Frage natürlich, Doping?
Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, denn wir haben ja hier eine ganz neue Art von Doping oder potenziellem Doping. Und das geschieht natürlich auch. Fängt natürlich harmlos an mit einem Energy Drink oder sowas oder einer Mate. Ne?
Mhm.
So, das kennt ja jeder, der mal längere Zeit vorm Computer gesessen hat oder der dachte, ich möchte mich jetzt konzentrieren.
Ja.
Aber ja, so sobald dann auf einmal viel Geld im Spiel ist oder ja, so um viel geht, da ist es natürlich auch attraktiv, sich mal ein Ritalin oder sowas einzuschmeißen oder Adderall, also so auf Englisch heißen die Performance Enhancing Drugs, also alles, was hilft, ja, mich zu konzentrieren.
Wo ist dann der Cut-off-Point? Denn ich meine, das Ritalin oder so, da würde man natürlich schon sagen, nee, das wollen wir nicht, aber Koffein ist natürlich auch, gehört auch zu diesen Drogen und Zucker. Ich meine, Clubmate funktioniert ja deshalb so gut, weil es diese Mischung aus Zucker und Koffein enthält und zwar auch ziemlich viel von beidem. Und da ist eben die Frage, was ist jetzt noch erlaubt und was nicht?
Ja, das ist natürlich okay, aber alles, das was okay, in die Richtung, in die Richtung Medikamente geht, das natürlich nicht, aber da ist es auch so, dass nur sehr sporadisch überhaupt getestet wird oder sich darum gekümmert.
Mhm.
Also in einem breiten Feld weiß man eigentlich gar nichts.
Mhm.
Und da war auch lange Zeit ein großes Schweigen und Unwissen darüber, ob das denn überhaupt passiert und in welchem Umfang. Da geht's, also bei Doping geht es auch in der Regel um Shooter oder die schnelleren Spiele.
Mhm.
Denn da bietet sich das mehr an. Ne?
Mhm.
Und ja, mit der Zeit wurden dann Kontrollen eingeführt und das wurde dann noch sanktioniert oder gesagt, okay, das solltet ihr lieber bleiben lassen, sonst gibt's Ärger.
Mhm.
Aber ja, weiß nicht, vielleicht, ich kann, also wir wissen das vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht dopen mehr Leute, als man denkt.
Naja, naja.
Ich könnte mir das vorstellen. Also wenn ich, wenn ich mich in dieser Situation sehen würde, dass ich für ein paar Millionen spiele, dann und das niemand kontrolliert, warum denn nicht? Also.
Naja. Wenn man über Doping spricht, ist natürlich auch das Gesundheitsthema sowieso da. Ich meine, diese Spiele sind ja anstrengend, auch auf eine Art und Weise anstrengend, die auch noch nicht so gut erforscht ist. Also so diese geistige Anstrengung, da wissen wir sehr wenig drüber. Man hat ja beim Sport viele, ich meine, die ganzen sportmedizinischen Untersuchungen, da geht's ja immer um die Muskelspannung und sowas alles, also um Muskeln und nicht so sehr ums Gehirn. Ich glaube, da ist auch vielleicht die Sportmedizin, der ich jetzt nicht Unrecht tun will, weil ich zu wenig darüber weiß, noch nicht so weit ausgeprägt. Und dann kommen ja natürlich auch noch ein paar körperliche Sachen dazu. Vom Computer sitzt man meistens, was auf die Dauer auch ungesund ist und so. Wie sieht es denn da mit Gesundheitsbelastungen aus?
Genau, also die Sportmedizin ist da gerade auf dem Vormarsch, das zu erforschen. Auch in Deutschland, auch zum Beispiel im Zuge von diesen Fußballmannschaften, die ja schon die entsprechenden Kapazitäten haben und die da betreuen und gucken, was da so passiert. Und das Erste, was man gemerkt hat, ist, die Spieler stehen unter enormem Stress und da passiert, also da wird ganz schön gepumpt. So, das ist nicht so, dass ob die entspannen. Viel kann man natürlich mehr dazu noch nicht sagen. Das muss noch erforscht werden, das wird sich auch zeigen, was körperlich natürlich Problematiken sind, ist sowas wie Repetitive Strain Injury. Also die Sehnen, Sehnenscheidenentzündung, solche Geschichten, Handgelenk, Unterarm. Und ich denke auch zu einem gewissen Grad der Rücken, wenn ich nur sitze oder meine generell die Haltung und die Wirbelsäule. Da ist es, wie vorhin schon gesagt, ja so, dass die Spieler, die das auf wie sie professionell betreiben, werden natürlich betreut. Und die spielen auch also ich unterstelle ihnen mal, dass sie auf eine sinnvolle Art und Weise trainieren. Und es ist auch immer dazu geraten, Pausen zu machen, ne? nach einer Runde aufzustehen, mal im Kreis zu laufen. Und es ist auch extrem wichtig, dass es jetzt, also das sind auch Sachen, die haben jetzt nicht unbedingt nur mit Spielen zu tun, das gilt auch am Arbeitsplatz oder generell, wenn man am Schreibtisch am Computer sitzt, also dass das Setup von Tastatur, Maus, Stuhl, Höhe und die Einstellung, also das ganze Setup optimiert ist auf einen selbst und vernünftig ist. Aber es bleibt natürlich der bittere Beigeschmack, dass es nicht so besonders gesund ist, so viel zu spielen. Unbestreitbar. Und das ist sicherlich auch was nicht unbedingt kommuniziert wird. Aber dazu, ich glaube, dazu kann man auch sagen, dass wir aus diesem Zeitalter ein bisschen raus sind, so dieses, ich meine, es gab ja mal vor, als World of Warcraft groß war oder solche Spiele, diesen Wahnsinn, dass man den ganzen Tag Computer gespielt hat und so, das ist, glaube ich, in dieser Szene nicht
mehr so ein Thema. Naja, der eine hat aber geschrieben, dass er sechs Stunden am Tag trainiert, das ist schon eine Menge, also sechs Stunden am Tag. Naja.
Aber sicherlich nicht am Stück.
Ja gut, weiß ich nicht. Ja.
6 Stunden am Tag sitzen, ja.
Ja. Ah. Ja. Gut, also klar. Also es gibt da jedenfalls auch so ein Gesundheitsproblem. Naja gut, dann kommt natürlich dazu, wenn man zu Hause am Computer sitzt, geht man nicht mehr raus, Vitamin D-Mangel und all diese Geschichten, die man schon kennt aus der Nerd-Szene. Ja.
Ganz genau so ist es.
Ja, dann bleibt noch bei der Kritik der Punkt Ausbeutung.
Ausbeutung und Recht, ja, das ist auch ein interessanter Punkt, denn ich habe ja schon angesprochen, dass es keine richtige Interessenvertretung gibt der Spieler, dass die Spieler sehr jung sind und dass dass die Infrastrukturen noch nicht so da sind. Wozu führt das? Das führt dazu, dass ein Spieler, der jetzt diesen Sprung machen möchte, vielleicht von dem einfach zu Hause sitzen und als Amateurspieler aufgenommen werden in einem Team, gar nicht, ja, der hat auch gar keine Ahnung, wie er so einen Vertrag liest, was er da eigentlich unterschreibt, was er für Konditionen verlangen könnte, was er für Rechte hat. Erst recht nicht, wenn es in ein anderes Land geht. Und wenn man noch so jung ist. Und da werden natürlich viele Leute übers Ohren gehauen. So,
ja.
Muss man einfach so sagen. Da ist es oft so, dass in diesem Spiel, in dem es die verschiedenen Interessengruppen gibt, es gibt den Hersteller des Spiels, es gibt die Teams, es gibt die Leute, die die Turniere veranstalten, Leute, die das übertragen und so, dass dann das Geld ungleichmäßig verteilt wird unter diesen Akteuren. Ja. So, wer auch immer da jetzt den Kürzeren zieht, ne? Es sind sicherlich öfters die Spieler in dieser Konstellation, aber sicherlich auch mal anders. Und es ist gang und gäbe, dass Verträge gebrochen werden, dass Leute einfach abhauen, machen, was sie wollen.
Ja.
Dass Geld einfach nicht ausgezahlt wird, dass Lohn nicht ausgezahlt wird. Oder dass ein Turnier, also was oft vorkommt, ist, dass ein Turnier veranstaltet wird und eine Liga und die versprechen ein Preisgeld und dann gehen die vielleicht bankrott oder haben das Geld gar nicht gehabt und dann gibt es gar nichts. So wie zum Beispiel in der German Dota Liga, liebe Grüße, die haben das, denen ist das passiert. Und dann, ja, dann wartet jemand, der da viel Herzblut reingesteckt hat, auf nicht ganz unwesentliche Summen.
Ja.
Und das, ja, da ist eben überhaupt noch gar keine Absicherung da oder gar keine Struktur, die es ermöglichen würde, so jemandem eine Stimme zu verschaffen.
Ja. Ja. Ja, da muss natürlich was geschehen, klar. Ja. Ja. Ja, das ist sicherlich ein schwieriges Feld. Also tut sich denn da was? Gibt es da irgendwelche Vorstöße, dass man jetzt da versucht, so eine Art, weiß ich nicht, Gewerkschaft oder so zu gründen?
Also in dem Thema kenne ich mich leider nur in der Dota-Szene aus, aber ich denke, das ist ganz gut beispielhaft. Also es gibt auf jeden Fall das Bestreben, dass sich die Spieler zusammentun. Hm. Es ist bis jetzt noch nicht so richtig was passiert. Es haben sich schon Leute getroffen und mal miteinander geredet und überlegt, was können wir denn machen, um irgendwie so einen Grundsatz an Regeln einfach aufzustellen zum Beispiel.
Hm.
Ja. Und was aber schon passiert ist, ist, dass Spieler bewusst gesagt haben, okay, ich möchte nicht mehr unter einer Organisation spielen, sondern ich möchte auf mich selbst aufpassen und mein eigener Chef sein. Und die bewusst diesen Schritt gemacht haben in eine Selbstständigkeit, das ist auf jeden Fall schon passiert.
Ja.
Und ja, das auf heute ist die Situation sicher besser, als sie vor einigen Jahren waren, was solche Konditionen angeht.
Naja, ich denke auch, dass sich unbedingt was tun muss und wahrscheinlich auch schon Sachen unternommen worden sind. Ja, gut, gibt es sonst noch was wir bei der Kritik unbedingt behandeln müssen?
Kann ja mal der Chat was sagen, vielleicht dann die noch fragen.
Ja, nur da kam bisher nicht so viel, also es kamen diese Geschichten in Bezug auf, also die Sache mit Korea, das hat alle sehr, Joel, ein großer Korea-Experte, meinte, unsere Einschätzung sei sehr optimistisch. Ja, also Joel ist auch Koreologe, er hat Koreanisch gelernt und war da oft. Und ja, von daher findet er unsere Einschätzung sehr optimistisch, also das lässt doch tief blicken. Ja, na dann gehen wir doch über zum Thema MOBAs, was immer das ist.
Mhm. Das ist schon mal also allein der Begriff, über den können wir uns schon streiten.
Aha.
Das ist nämlich ein nicht so ganz gerne gesehener Begriff. Aber ich erkläre erstmal, was es ist und ignoriere, dass mir das Wort nicht gefällt. Es ist also ein Echtzeitstrategiespiel.
Mhm.
Den Echtzeitstrategiespielen untergeordnet.
Da musst du doch sagen, für was MOBA steht. Das ist eine Abkürzung.
MOBA steht für Multiplayer Online Battle Arena, was sehr, also der Name sagt eigentlich nichts aus, außer dass wir uns im Internet messen mit mehreren Spielern, aber definiert eigentlich das Genre nicht weiter. Ja, wir befinden uns in einem Vertreter von einem MOBA-Spiel, meistens oder in der Regel auf einer Karte, die begrenzt ist. Und es gibt zwei Teams.
Also Landkarte meinst
du? Ja, also ja, eine Map, eine Landkarte. Es gibt zwei Teams. Und das Ziel der Teams ist es, jeweils die Basis des gegnerischen Teams zu zerstören. So. Und die Karten sind meist, also die sind symmetrisch gestaltet, punktsymmetrisch oder achsensymmetrisch. Und es gibt gewisse Wege und Strukturen, die vorgeben, wie das Spiel verläuft. Denn ich muss erst praktisch die Verteidigungsanlagen des Gegners einreißen, bis ich zu seiner Basis vordringe und dann kann ich die irgendwann kaputt machen. Und worum geht es letzten Endes? Es geht darum, dass meistens fünf, also es gibt auch Modi oder Spiele, in denen es andere Teamgrößen gibt, aber meistens spielen fünf gegen fünf Spieler. Und diese fünf Spieler versuchen, die Ressourcen der Karte zu nutzen. Und sich so zu positionieren, dass sie im Vorteil sind gegenüber den Gegnern.
Ja.
So. Es geht um Position, es geht um Antizipieren, es geht eben um diese Ressourcen. Also es gibt meistens eine Ressource, die Geld ist, so Gold oder sowas, von der ich mir Sachen kaufen kann. Dann sind Erfahrungspunkte eine Ressource. Die Charaktere, die ich kontrolliere, also jeder Spieler kontrolliert einen Charakter meistens. In seltenen Fällen mehr als einen, also nur ein, zwei oder drei oder sowas gibt es manchmal. Aber meistens einen. Der selbst ist meine wichtigste Ressource, der hat Lebenspunkte und Mana-Punkte und solche Geschichten, wie man es aus Rollenspielen kennt. Und da ist jetzt nicht so, dass man sich einfach nur gegenseitig den Kopf einhaut, sondern da überlegt man sich ein bisschen in einem größeren Kontext Strategien, wie ich mich in eine vorteilhafte Situation bringe, mit dem Langzeitziel, die gegnerische Basis zu zerstören.
Ja. Und vielleicht kann man es auch gut erklären, indem du da jetzt mal direkt ein Beispiel nennst.
Also ein Beispiel dafür.
Oder vielleicht erstmal noch zu MOBA. Du sagst umstritten. Das hast du noch nicht richtig ausgeführt. Ja,
da komme ich jetzt gleich dazu. Wo kommt das her? Es gab mal ganz, ganz früher, vor langer, langer Zeit, noch vor meiner Zeit, eine StarCraft 2 Map, die ist eher noch Strife. Und daran angelehnt wurde dann eine Warcraft 3 Map gebastelt. Wenn man sich erinnert, dann gab es eine rege Modding-Community in der Warcraft 3 Szene. Also Modding ist, wenn ich ein bestehendes Spiel modifiziere, da war das vor allen Dingen einfach möglich durch den Editor, der sehr einfach war und sehr viel künstlerische Freiheiten gelassen hat, mir praktisch aus den Assets, die mir das Spiel gibt, ein neues Spiel zu bauen oder es zu modifizieren. Und in Warcraft 3 gab es eben unter anderem diese Heldeneinheiten. Also da spielt man verschiedene Völker und haut sich gegenseitig den Schädel ein, aber die haben diese Helden. Und diese Helden waren sehr, sehr ansprechend und dann hat man sich daraus neue zusammengebastelt und hat eben alles andere gestrichen, hat nur noch diese Helden übrig gelassen. Und gesagt, okay, wir messen uns jetzt nur mit denen. Jeder kontrolliert einen. Und wir basteln eine Karte darum und spielen das 5 gegen 5. Und da gab es viele Variationen davon erstmal. Also ich möchte noch betonen, dass das aus der Modding-Szene hervorgegangen ist. Hat also kein Spiele Entwickler designt und geplant, sondern das ist so einfach entsprungen der Kreativität von Einzelnen. Da ist dann in Dota Allstars, das war so die Version, die sich durchgesetzt hat. Und daran hat ein kleiner Kreis von Moddern gearbeitet, erstmal. Und später nur noch ein einzelner Entwickler. Das ist der sogenannte Ice Frog, der eisige Frosch, dessen Identität bis heute nicht bekannt ist. Und der heute auch immer noch an dem Spiel arbeitet. Es gibt also Leute, die ihn schon getroffen haben. Ich habe auch schon Leute getroffen, die ihn schon persönlich getroffen haben, aber es ist ein Mysterium. Man weiß also nicht, wer das ist. Ich glaube, man weiß, dass es ein Mann ist und man kann so ungefähre Annahmen machen an Alter und Herkunft, aber diese Person hat sich noch nie der Öffentlichkeit gezeigt. Die hat es dann im Wesentlichen betreut. Und warum ist es so erfolgreich geworden? Weil Ice Frog erkannt hat, als einer der Ersten, dass er das Feedback der Community und die Kreativität der Community einbeziehen kann, sehr gut. Das heißt, es gab Foren und in den Foren gab es zum Beispiel einen Wettbewerb, denkt euch einen neuen Charakter aus für das Spiel. Dann haben ganz viele Leute sich welche ausgedacht und dann wurden die besten ein, zwei sogar genommen. Und so hat sich das Spiel entwickelt und ist immer besser geworden, einfach von dem Feedback, was die Spieler selbst geben.
Verstehe.
Aber das war auch ein sehr langwieriger Prozess und das sehr mühsam und hat auch natürlich erfordert, dass es diese sehr liebevolle Fanbase immer gegeben hat, die sich auch darum kümmert. Ne? Was heißt Dota? Das heißt Defense of the Ancient. Also es beschreibt genau das, was wir machen. Wir verteidigen dieses alte Gebäude oder diesen Ancient an unserer Basis, den Brunnen. Also so ein Baum oder sowas war es. Naja. Das hat dann stetig an Popularität gewonnen, war ja aber nicht kommerziell. Beziehungsweise, also wenn man außer Acht lässt, dass ich natürlich legalerweise eine Kopie von Warcraft 3 kaufen muss, damit ich einen Mod von Warcraft 3 spielen kann. Aber der Mod selbst ist eben dieses, ein Community-Projekt, kann man das nennen. Und das haben natürlich andere Leute gesehen. Andere Spielehersteller dachten, das scheint ja gut zu funktionieren. Und da gibt es eine richtigen Boom, eine richtige Szene und auch schon Turniere. So ein Spiel machen wir jetzt auch. Und so was Vergleichbares hat das vorher noch nicht gegeben. Und das kann man sich natürlich streiten. Ist das jetzt ein Genre, was begründet wurde? Und die jetzt auf den Zug aufspringen, sind das einfach, denken die sich was Neues aus? Oder ist das jetzt ein Plagiat? Wenn ich mich davon inspirieren lasse, ist es eine Kopie oder ist, also ist es inspiriert oder ist es eine Kopie? Also das ist dann eine Diskussion, die man führen kann. Was leider passiert ist hier, ist, dass die zum Teil Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben vorher, zusammen mit Ice Frog, andere Modder, haben Angebote bekommen von diesen Firmen. Die haben gemeint, hör mal, du hast doch daran gearbeitet, du kennst dich doch aus. Wir bezahlen dich. Du versprichst, dass du nicht mehr an Dota arbeitest und du arbeitest jetzt für uns in einem Alternativmodell zu Dota. Und was dann herauskam, war erstmal League of Legends und später Heroes of the Storm, das war noch später, Heroes of New Earth. Und die haben sich schon recht frei bedient von dem, was in Dota so da war. Sehr, sehr großzügig, auch wohl wissend, dass es ja keine rechtliche Vertretung von Dota gibt oder niemanden, der sich bewähren könnte. Ne? Keine Firma dahinter, die einen Anwalt einschaltet, wenn ich jetzt einfach schlicht und ergreifend, also nicht nur die Spielmechaniken, sondern Namen und Charaktere und einzelne Ideen plagiere. Aber bis heute hin hat sich das auf jeden Fall auch in die Breite entwickelt. obwohl ich immer noch Dota bevorzuge, ne, persönlich gibt es, ja, gibt es, hat es eine ganze Vielfalt an Ideen gegeben, die auch das Genre bereichert haben.
Aber
jetzt ist ja, League of Legends ist jetzt der größte Titel im unter den MOBAs. Und an zweiter Stelle steht das Dota.
Aber du hast doch gesagt, dass was mit der Bezeichnung MOBA
genau.
nicht
das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen. Und zwar, was passiert ist, ist, dass das League of Legends in der Entwicklung hat das Genre MOBA betitelt. Und zwar haben sie es bewusst gemacht, aus diesem Grund, um zu sagen, okay, wir sind League of Legends, ihr seid Dota, aber wir sind beide MOBAs. Um also nicht zu sagen, wir machen ein zweites Dota, sondern um zu sagen, wir sind ebenbürtig. Und so, deswegen wurde dieser Begriff geschaffen. Und deswegen sind natürlich die Dota-Menschen beleidigt gewesen und wollen, also einerseits möchten sie diesen Begriff nicht hören, weil es hieß immer Dota. Und alles, was danach kommt, ist halt ist sozusagen das Genre Dota oder ein Kind davon. Und zum anderen eben aus dieser Geschichte heraus ist die Absicht nicht so ganz friedlich gewesen.
Ja, verstehe. Verstehe, ja. Okay. Also Dota ist jetzt eines dieser Spiele, die eben international gespielt werden.
Mittlerweile heißt es Dota 2, denn auch hier hat sich ein Entwickler ihre angenommen. Und zwar befanden wir uns in der Situation, dass es eben diese anderen Titel gab, die halt deutlich, deutlich polished waren. Und ausgereifter technisch als Dota, was ja immer noch auf der steinzeitlichen Warcraft 3 lief, zwar hübsch aussieht, aber irgendwann war es dann auch mal Zeit zu gehen. Und dann hat also der eisige Frosch, Ice Frog, gesagt, okay, ich mache jetzt einen Deal mit Valve. Und die publishen Dota 2. Und Dota 2 ist aber exakt das, was Dota war. Also wir verändern nichts. Wir ziehen das Ganze nur schick an, dass es schön aussieht und neu ist. Und natürlich auch, also entsprechend auch Multiplayer besser unterstützt. Also dass man Spiele finden kann, ne? Dass also Matchmaking gibt. Und was Valve auch gemacht hat, da sie ja das entsprechende Kleingeld dafür hatten, ist das zu promoten. Und das haben sie gemacht, indem sie einfach als das Spiel noch in der Beta war, ein Turnier veranstaltet haben. Das hieß The International. Und da haben sie mal 1 Million reingeworfen, plus das, was noch gecrowdfundet wurde. Das waren dann, glaube ich, bei 1,6 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Und für die damalige Zeit war das halt eine Heidensumme. Das war, glaube ich, das größte Preisgeld, was es je gegeben hat im E-Sports zu der Zeit. Also Einzelnes. Und das war halt so ein Promo-Stunt, um zu sagen, hier, wir sind jetzt auch, wir sehen jetzt auch hübsch aus oder sind auch auf dem aktuellsten technischen Stand. Und wozu es aber eigentlich geführt hat, ist, dass das sowas geworden ist wie die Weltmeisterschaft. Denn das wurde dann die Jahre darauf wiederholt und ist seitdem Tradition. Traditionellerweise immer in Seattle gewesen, war beim ersten Mal in Köln auf der Gamescom. Also dieses und wird dieses Jahr in Vancouver, Kanada sein, weil in Seattle die Halle umgebaut wird, in der das immer ausgetragen wird. Und das ist seitdem immer ein rekordbrechendes Turnier, was diverse Größen angeht, vor allen Dingen den Preispool. Und so das ist praktisch die Festivität, was Dota angeht. So einmal im Jahr feiert man das Spiel.
Also Valve ist jetzt die Firma, die hinter Dota 2 steht.
Genau.
Aber du hattest ja vorhin schon Blizzard erwähnt. Das ist ja eine andere Firma.
Oh, ja, da gibt es noch Ärger.
Ja.
Blizzard steht ja auch hinter Warcraft 3.
Ja.
Blizzard hat dann gesagt, okay, Valve, Ihr möchtet also Dota machen, aber Dota ist ja eigentlich ein Mod gewesen von unserem Warcraft.
Ja, genau.
Da könnt ihr ja nicht einfach unsere Copyright-Trademark-Namen
ja.
Und die Lore und das Ganze übernehmen. Das könnt ihr nicht machen. Und dann musst du dann Dota ein bisschen Kompromisse eingehen und sich optisch ein wenig verändern, damit die Blizzard-Anwälte da nicht anklopfen können.
Ja.
Tatsächlich durften sie es aber Dota nennen. Aber Blizzard hat auch weiterhin, Blizzard könnte auch ein Spiel Dota nennen. Sie haben immer noch das Recht darauf, auch. Ja, und Blizzard hat dann ein eigenes MOBA später gemacht, das heißt Heroes of the Storm.
Mhm. Das hat aber nicht die gleiche Wirkung gehabt. Also das kennt man gar nicht.
Nee, das kennt man leider eher weniger. Das ist nicht so bekannt. Also man sollte auch dazu sagen, die verschiedenen MOBAs, sie konkurrieren. Aber sie haben auch immer ein bisschen ein verschiedeneres Appeal oder zielen auf verschiedenere Dinge ab. Also das Heroes of the Storm ist eher so ein Feierabendspiel, würde ich sagen. Es ist sehr leicht zugänglich, kurz, es dauert nicht so lange und ist auch angenehm und einfach zu spielen. Vor allen Dingen angenehm. Mhm. Während Dota, es würde ich niemandem empfehlen, der einfach nur abschalten möchte oder ein bisschen Spaß haben möchte, sondern das erfordert, selbst wenn man solche Sachen gewöhnt ist, glaube ich, einen enormen Aufwand an Lernen und Frustration, bis man da reinkommt.
Ja, das glaube ich. Ja, naja, das ja, gut, dann haben wir jetzt auch die Firmen mal noch genannt, Valve, Blizzard. Gibt es ja noch eine Firma, Riot Games.
Ja, Riot Games sind die League of Legends gemacht haben.
Ah ja.
Das sind, darunter sind die Verräter, die Abtrünnigen praktisch, Modder. Da sind ein, zwei zu Riot Games gegangen.
Ja, der Name Riot Games.
Da haben noch ganze Dramen abgespielt damals.
Tief blicken, ja. Ja. Gut, dann hast du noch bei der Vorbereitung ein Thema genannt, was mich natürlich besonders interessiert, weil der letzte Podcast sich um künstliche Intelligenz drehte. Ja, künstliche Intelligenz und E-Sports. Wo ist da der Zusammenhang?
Also wo ist der Zusammenhang? Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Da, so ist mir nämlich eingefallen, dass ist ja noch ein gutes Thema für den Podcast. Und zwar war ich letztes Jahr auf der International Dota. Dem Dota-Turnier in Seattle. Und da hatte davor eine Firma, die nennt sich OpenAI, die ist auch verlinkt, sich lange Zeit damit beschäftigt, eine Dota-AI zu schreiben. Man kennt vielleicht Elon Musk, der steckt dahinter, hinter dieser OpenAI. Die machen noch andere Sachen, nicht nur Computerspielen, auch Sachen, die noch furchteinflößender sind als bloß ein Computer, der dich schlägt in einem Videospiel. Und die haben sie dort zum ersten Mal gezeigt.
Was machen die noch für andere Dinge?
Naja, sie forschen an AI im Allgemeinen.
Ach so.
Aber das ist so ein Projekt von denen gewesen. Was kann denn was kann denn unsere AI so erreichen? Ja, wie die funktioniert, ist, dass sie gegen sich selbst spielt und aus ihren eigenen Niederlagen und Siegen lernt. Und das natürlich sehr schnell und die ganze Zeit. Das haben sie dann ein paar Wochen gemacht. Und ja, nach kurzer Zeit ist, wenn die oft genug gegen sich selbst verloren und gewonnen hat, ist sie so gut, dass sie einen professionellen Spieler schlagen kann. Und das haben sie dort vorgeführt und haben sie gegen die professionellen Spieler spielen lassen. Man muss aber dazu sagen, das ist sehr wichtig zu erwähnen, es handelt sich hier nicht um das ganze Spiel. Die spielen nicht Dota in dem Sinne, sondern sie spielen nur einen besonderen Modus von Dota, den man so vergleichen könnte wie Elfmeterschießen zu Fußball. Von der Einschränkung der Komplexität. Das sind also viele, viele Variablen rausgenommen in diesem Modus. Das ist nur ein 1-gegen-1-Modus, die sonst im Spiel wären, die es erheblich schwieriger machen, eine AI zu schreiben. für das Spiel. Erheblich, sodass die beste AI, die es für das ganze Spiel gibt, ist immer noch schlechter als ein moderat guter Spieler.
Mhm.
Die hat also keine Chance. Aber das ist auch nur noch eine Frage der Zeit vermutlich, ne? Bis ja, auch in solchen Spielen, also. die künstliche Intelligenz weit genug voranschreitet.
Ja.
Naja, auf jeden Fall haben sie diese AI dort auf den Rechner installiert gehabt, überall.
Mhm.
Und haben gesagt, hier, Freunde, probiert mal ihn zu schlagen. Wenn ihr ihn schlägt, gewinnt ihr was.
Mhm.
Und da saß ich dabei und habe auch mitgespielt selbst. Hab's mal probiert, gegen diesen Bot zu spielen. Und das war eine, ich möchte sagen, furchteinflößende Erfahrung, beeindruckende Erfahrung, selbst als jemand, der sich sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und das sogar studiert hat, fand ich das also wirklich, wirklich angsteinflößend, geradezu die Präsenz von diesem Computer, der so schlau ist, weil es ist ja hier, man muss dazu sagen, was macht denn eine AI? Eine AI kann natürlich ganz einfach in einem deterministischen Sinne besser sein als der Mensch. Wenn ich jetzt Pong spiele, dann muss der bloß mit dem Schläger da sein, wo der Ball hinfliegt. Und früher oder später wird der Mensch einen Fehler machen und die AI gewinnt. Das ist ja jetzt nicht beeindruckend.
Ja.
Ne? Oder wenn ich Schach ausrechnen könnte, bis zum letzten Zug, dann würde mich auch der Schachcomputer schlagen.
Ja, ja.
Das ist ja, das ist nicht der Clou. Aber hier befinden wir uns ja in so einer Fülle von Variablen und Möglichkeiten, dass diese Art von Ausrechnen praktisch einfach Lösen des Spiels nicht möglich ist. Sondern dieser Ansatz, den Sie verfolgen mit dem maschinellen Lernen, ist eben das Praktikable zurzeit dafür. Und dadurch hat so eine AI fast ja menschliche Züge oder so. Ja,
naja.
Es fühlt sich auf jeden Fall anders an, als gegen andere AIs zu spielen, meiner Erfahrung nach. Genau, und tatsächlich hat es dann, haben es dann 1, 2, 3 Leute geschafft, im Verlauf des Abends die zu schlagen.
Mhm.
Und natürlich, rate mal, wie man sie schlägt, man mit sehr, sehr unkonformen Wegen und ganz komischen Sachen, womit sie nicht rechnet, weil sie da natürlich selbst noch nicht drauf gekommen ist.
Mhm. Ja.
Also da musste man kreativ sein. Das spielt dann auch wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, was macht das Spiel interessant? Interessant macht das, dass ich immer neue Wege finden muss, meinen Gegner zu schlagen.
Mhm.
Und das fand ich ein schönes Beispiel dafür.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, und jetzt aktuell basteln sie an der AI für das ganze Spiel, das ist also 5 gegen 5 spielen, und dieses Jahr wollen sie wiederkommen.
Mhm.
Und da sind wir mal gespannt, was der gute Herr Elon Musk für uns vorbereitet hat, dieses Jahr schon ein professionelles Dota 2 Team schlagen können.
Ja, ja.
Mit einem Computer.
Ja, ja, das ist schon ein interessanter, eine Art Benchmarking.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Benchmark. Das ist ja auch was es bei Schach lange gegeben hat, so diesen Wettlauf. Ne?
Mhm.
Sehr spannend.
Ja, ja. Na, ich denke, die werden wirklich auf beiden Seiten natürlich immer besser. Klar, das ist das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, haben wir noch irgendeinen interessanten Aspekt vergessen, den man auf jeden Fall noch vorbringen sollte?
Nicht, dass ich wüsste. Aber jetzt ist die Zeit zu fragen.
Jetzt ist die Zeit zu fragen.
Für dich und für den Chat.
Ja, ich gucke noch mal im Chat, da ist aber nichts gekommen. Also das Einzige, was sie bewegt hat, war unsere Äußerung zu
Korea.
Zu Korea. Ja, naja, zu Deutschland eigentlich. In Korea geht es ja weniger, da ist ja alles in Ordnung. Ja, nee, da kommt nichts. Na, und von deiner Seite? Wie würdest du denn jetzt, sagen wir mal, empfehlen, wenn man jetzt sagt, okay, das fand ich jetzt alles so spannend, ich möchte jetzt einfach mal anfangen mit den mit dem Computerspielen, also wo fange ich am besten an?
Wo fange ich am besten an? Also,
sollte ich mir da jetzt irgendwas runterladen? Also sagen wir mal tatsächlich, ja, hier Dota 2 will ich spielen oder ich weiß nicht, also irgendwas.
Also vom Verkaufsmodell kann ich Dota ans Herz legen, weil es gratis ist und es keine Ja, es gibt keinen Paywall für irgendwas. Also jede Spielerin, jeder Spieler hat die gleichen Möglichkeiten, ohne irgendwelche Inhalte kaufen zu müssen.
Mhm.
Während zum Beispiel bei League of Legends, das Spiel ist zwar auch gratis, aber ich habe nicht alle Charaktere gleich zur Verfügung. Und ich müsste mir die übrigen Charaktere erst freispielen oder mit Geld kaufen. Und das verschafft natürlich anderen Leuten, die das schon haben, einen kleinen Vorteil. Beziehungsweise ist frustrierend, wenn ich nicht die Auswahl habe, die ich gerne hätte. Ne?
Mhm.
Naja, wenn ich meinen Lieblingscharakter nicht spielen kann oder kaufen muss, ist es ein bisschen ärgerlich dann.
Mhm.
Ansonsten muss man sich halt überlegen, was einem liegt. Also ich persönlich bin halt sehr kompetitiv und bestrebt, besser zu werden oder tendenziell unzufrieden mit mir selbst. Deswegen gefällt mir sowas wie Dota sehr gut, was halt so anspruchsvoll ist, dass man es nie nicht meistern kann.
Mhm.
Ja? Und was dir immer wieder eins auf die Nuss gibt.
Und du mit Dota meinst du jetzt wirklich der ursprüngliche Dota.
Das ist ja vom Spiel das Gleiche.
Ach so.
Dota 2 jetzt, ja genau.
Ja.
Aber das ist sicherlich nicht für jeden das Richtige, muss man ganz klar sagen. Wenn ich dann nicht unendlich viel Zeit drin versenken möchte und nicht die Muße habe, dann sind andere Titel wahrscheinlich der Way to go, was jetzt MOBAs angeht. Ansonsten Shooter kennt sicherlich jeder, da braucht man, denke ich, keine Empfehlung auszusprechen. So.
Hm.
Overwatch und Counter-Strike sind die beiden großen Titel.
Hm.
Und was es noch gibt, was ich jetzt gar nicht genannt habe, aber bewusst nicht genannt habe, ist PUBG und Konsorten. Das ist ein neues Genre, möchte man fast sagen, oder Subgenre von Shootern, was aufgekommen ist. Da geht es darum, alleine oder in Squads auf einer riesengroßen Karte der Letzte zu sein, der überlebt.
Hm.
Also es ist eine Vielzahl von Spielern, viele, viele Spieler landen auf dieser Insel und es gibt dort auch Ressourcen, also Waffen, Munition, Fahrzeuge und solche Geschichten und am Ende steht nur noch einer da oder ein Team. Das ist aber noch ein sehr junges Spiel und das hat auch eine junge E-Sport-Szene, aber ich habe das jetzt bewusst nicht behandelt, weil das muss ich noch behaupten, würde ich sagen.
Hm.
Ob das die Zeit überdauert.
Ja.
Aber ich denke, wenn man spielt, also als Spielempfehlung ist das, denke ich, eine gute Sache.
Hm. Ja. Ich denke, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann können die Leute jetzt gleich schon mal losspielen und müssen nicht traurig sein darüber, dass wir dann zum Ende gekommen sind. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Das war ja jetzt schon sehr ausführlich. Wir haben nun fast 3 Stunden darüber gesprochen.
Uff, 3 Stunden.
Zweieinhalb Stunden. 2,5 Stunden, genau genommen. Ja, und Dann vielen Dank auch den Zuhörern im Chat für die Beteiligung und freue ich mich auch sonst über Feedback. Ne? Es gibt die Kommentarfunktion, von der man Gebrauch machen kann und so, aber ich wiederhole mich, das muss ich glaube ich nicht immer sagen. Tja, also tschüss.
Ciao.